Stangen und Steine brechen vielleicht meine Beine, aber nichts bringt mich wirklich um. Also, wenn ich so nachdenke, zuerst haben sie versucht, mich zu verbrennen. Dann haben sie versucht, mich lebend zu begraben. Aber das ist meine Spezialität.
Willkommen bei Viben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Shit.
Damn, son, where'd you find this?
Willkommen beim Halloween-Special 2025 von Viben mit Visi, dein neuer Lieblingspodcast. Natürlich wie immer mit euren Horror-Goat-Hosts Visi Ventura und mein lieber Connoisseur, seit 5 Jahren dabei, das 5. Special, wie immer, mit meinem Hidda Nivito. Schön, dass du da bist, Bro.
What's brackin', das 5. Jahr in Folge. Wahnsinn. Leider wieder aus Distanz, aber das Duo ist wieder vereint.
Wir hätten theoretisch, wir haben uns letztes Wochenende gesehen, aber da war halt keine Zeit für Podcasts. Da musste mich Nivito durch die Streets von Köln führen und mit mir kurdisch essen gehen und eine Pfeife verköstigen. Das ist dann manchmal wichtiger. So, ich hoffe, ihr versteht das.
Ja, aber musste meinen Bruder in den Westen willkommen heißen.
Ja, ich habe es auch sehr genossen. Also
ja, es war Feier. Gerne also das nächste Mal mit bisschen mehr Zeit, dann können wir auch eine Folge aufnehmen oder so. Haben die Leute safe auch was von. Aber so gab's nur gute Pfeifen und gutes Essen.
Ja, das war fantastisch. Also danke an NRW, danke an dich für die nette Zeit. Auf jeden Fall mal wieder ein interessantes Horrorjahr gewesen.
Auf jeden Fall.
Ich würde vielleicht sagen, in der Breite nicht so stark wie die letzten beiden, aber dafür in der Spitze schon noch mal mit großen Swings. Würde ich behaupten. Viele Sachen sind auch noch nicht rausgekommen. Also jetzt gerade, wo wir aufnehmen, seit Freitag ist Black Phone 2 in den Kinos. Ich habe es noch nicht geschafft, den zu gucken, aber da habe ich mies Bock drauf, weil ich den ersten Teil ja auch ganz geil fand. Auch wenn das eher so ein bisschen PG-13-Horror war, so ein bisschen Teenie-Horror, aber es hat trotzdem geil Spaß gemacht. Ich fand Ethan Hawke als Villain ist eine sehr coole Sache. Zusammen mit Scott Derrickson, der Regisseur von Sinister, ein Film, den du ja sehr lieb gewonnen hast, den ich dieses Jahr zum Beispiel nach extrem langer Zeit und wenig Erinnerungen mal gerewatcht habe.
Ich tatsächlich auch dieses Jahr, Anfang des Jahres, ganz, ganz früh Anfang des Jahres, nach einigen Jahren.
Ich bin weniger großer Fan als du von Sinister, aber ja. Wenn er funktioniert, dann funktioniert er richtig gut. Also ich finde diese Super 8 Home-Footage-Aufnahmen sind unglaublich gruselig.
Irre,
bis heute. Gerade diese Rasenmäher-Szene, die ist geisteskrank. Und eigentlich, ich liebe das so, wir haben einen Typen, der irgendwie so eine, naja, sei es ein Geheimnis oder Verschwörung oder wie auch immer, entdeckt und immer tiefer reingerät in das Ganze. Ich bin nur auch nach all der Zeit immer noch kein Fan vom Ende irgendwie. Das ging mir dann alles zu schnell.
Muss ich sogar mitgehen nach einigen Jahren Fan sein und wo ich älter werde und bessere Horrorfilme gesehen habe, natürlich vergleichen kann, ist das, was mich am meisten stört, was auch den zweiten Teil ein bisschen goofy gemacht hat. Also
den habe ich ja gar nicht gesehen, deswegen.
Also, ja, es geht sehr in die Richtung, wie der erste Teil endet. Mhm. Auch vom Stil her, vom Look her, das war ja eher nicht das, womit der Film glänzt. Also diese Szene und verglichen jetzt irgendwie mit diesen Tapes, die er findet, oder dieses Haus generell, wie das so abgelichtet ist und so, das macht alles so einen sehr gruseligen, hochwertigen Eindruck. Und wenn es dann zu diesem Reveal von Bogul kommt, sieht das richtig einfach und ja, ich will nicht sagen corny, aber eher weniger gruselig aus. Hat nicht so zusammengepasst. Trotzdem
viele Leute haben
von der Atmosphäre her, glaube ich, sehr, sehr tough, so, wenn man zusammenpasst.
Wenn er hittet, dann hittet der brutal, ja, auf jeden Fall. Ich finde, viele Leute, ist mir aufgefallen, generell, auch vor allem in Deutschland, haben Probleme mit so diesen übernatürlichen Elementen, mit diesen Supernatural-Sachen, generell bei Horrorfilmen. Die wollen dann immer mehr so diesen Realismus haben. Mhm. Das ist, ich finde, das ist einfach schwierig bei einem Genre wie Horror, so. Ich kann aber auch verstehen, dass wenn du, ich hoffe, dass, ja gut, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Spoiler ist, aber du hast ja am Ende von Sinister diese Supernatural-Elemente irgendwie drinne. Und ich fand, das haben sie zum Beispiel bei Longlegs besser gelöst. So.
Ja.
Und das war ein großer Kritikpunkt für viele am Ende, aber ich fand das gut gelöst. Ich fand es nicht schlimm, weil wenn du vom Teufel sprichst, warum soll das dann halt alles realistisch sein, wie wir das aus unserer eigenen Lebenswelt kriegen? Tut mich dann immer schwer so.
Ja, eben, wenn du schon.
Aber Leute haben extrem Schwierigkeiten, sich darauf einzulassen, ist mir aufgefallen. Ja. Also.
Ja, ich finde es immer so, also klar, es ist kein Science Fiction oder sonst was, aber wenn du dich schon fürs Horrorgenre entscheidest, dann darfst du doch auch ja so ein bisschen unrealistische Dinge beziehungsweise schwer greifbare Dinge einbauen. Also wenn dann im Horrorgenre.
Bro, Nightmare on Elm Street, also come on.
Das ist ja weißt du, was ich meine?
Also das lebt ja davon.
So, ja.
Ja, das lebt ja davon. Das wäre ja sonst komplett auch Mumpitz und Humbug,
Alter. Wirklich Humbug, Alter. Freddy Humbug.
Nee, ja, das ist der Code. Und genau, und weil wir halt bei Freddy sind, ich habe gehört, dass der neue Black Phone-Film halt einige Elemente haben soll, die an Nightmare on Elm Street erinnern. Eine Franchise, die wir auch schon seit 15 Jahren nicht mehr genießen konnten mit keinem neuen Teil. An der Stelle Gratulation an Robert Englund, der Schauspieler, der Freddy verkörpert hat, der jetzt, ich glaube, nächste Woche seinen Stern kriegt auf dem Hollywood Walk of Fame. Absolut verdient, finde ich. Eine unfassbare Horrorlegende. Einer nicht nur als Freddy, ja, sondern auch in unzähligen anderen Filmen. Einer der besten Schauspieler, die das Horrorgenre je gesehen hat. Und es ist halt schwierig, einen neuen Freddy zu finden. Und deswegen bin ich erst recht gespannt, wie Black Phone diese Elemente da nutzt. Gerade diese Traumsachen und dieses, ja, Freddy-mäßige, was der Grabber dann mehr verkörpern soll, da bin ich gespannt.
Stell dir mal vor, wir würden so ein Fago-CGI-Freddy bekommen, wenn die das nochmal neu machen.
Das ist eine Katastrophe.
Deswegen,
ich glaube, halt es ist
vielleicht besser, das Franchise nicht anzurühren oder das irgendwie vielleicht ja anders zu erzählen, aber jetzt nochmal so eine Neuauflage. Bisschen schwierig.
Das Ding ist, du wirst nicht drum herum kommen, einfach jemanden Neues als Freddy zu casten. Das geht einfach nicht, weil Robert Englund ist einfach mittlerweile zu alt. Keine Ahnung, der ist auch schon 72 oder so. Oder wenn nicht sogar älter. Naja, doch so Anfang 70,
glaube ich. Pedro Pascal macht das schon, Bruder.
Ja, dann werde ich mich ritzen, Bro.
Ich auch.
Ich fand, Jackie Earle Haley hat seinen Job nicht schlecht gemacht. Aber wie gesagt, wir sind da ein bisschen anderer Meinung. Aber für mich war das eine Katastrophe, der Film so. Und,
also bis auf den Fakt, dass die Freddy einfach zu so einem Kid-Fiddler gemacht haben, ist
ja, der Film ganz alt. Ja. So. P-Freddy, Alter. Weißt du, so das
Damit gehe ich gar nicht mit. Also, dass der Homie dann irgendwie so touchy wurde, so Kinder gegenüber, das ist irre. Naja.
Ich meine, bei Freddy und Jason haben sie es ja auch schon so ein bisschen so leicht, so wie so ein bisschen gehintet, aber nie so die volle. Ich finde, das macht, also das, es macht ihn nicht gruseliger. Und ja, ich fand es unpassend, auf jeden Fall.
Ja.
Und das ist halt auch so eine Sache. Sie müssen sich dann halt einfach für jemanden entscheiden und sagen, okay, du, ich will vertrauen dir das an und wenn der Film gut läuft, dann machen wir da Sequels davon. Aber das Problem ist halt, gerade diese Traumwelten, die ihn Freddy erschafft, die werden wahrscheinlich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass die sagen werden, ja, wir werden halt wirklich mit praktischen Effekten irgendwas hinkriegen, sondern die werden halt ein CGI-Massaker daraus machen, so. Und da habe ich halt null Bock drauf.
Kein Bock, dass
weil die Freddy-Filme,
ich hab, Thanos kämpft und so. Oder so.
Ich habe vor 3 Wochen erst was war's denn? Dream Master, also den vierten Teil, gerewatcht, den ich wirklich zuletzt, keine Ahnung, als Kind geguckt hatte, ewig nicht mehr. Und das ist ein unfassbar geiler Film. Die Sets sind unglaublich. Ich finde den visuell sogar noch interessanter als den dritten. Der dritte ist der bessere Film, so der dritte ist ja eigentlich so mit der zweitbeste in der gesamten Reihe für mich. Aber die Sets und die Farben und die Ideen, ne, wo Freddy auch dieser Hai ist im Wasser, wo die Scherenhand so durchs Wasser geht und dann auf die durch den Sand geht an dem Strand, todesgeil. Einfach geile visuell kreative Ideen. Und wie gesagt, ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass sie sowas umsetzen können. So, was aber traurig ist, ist aber auch dem geschuldet, Freddy trägt halt keine Maske in dem Sinne. Du brauchst jemanden, der halt eine Person verkörpert. Bei Jason kannst du jeden großen Typen dahinter packen.
Ja.
Bei Michael Myers genauso. Bei Ghostface genauso. Und da ist ja sowieso noch was anderes. Da geht es ja immer darum, welcher Teenie hat gerade die Maske auf. Und deswegen, du brauchst einfach irgendeinen charismatischen Motherfucker, der das machen kann. So.
Ja, also der muss halt die schauspielerische Leistung auch tragen können, so, ne? Wenn das schlecht gecastet wird, der das schlecht rüberbringt, kannst du das direkt sein lassen.
Ich glaube, ein jüngerer Willem Dafoe wäre auch interessant gewesen, ja, weil der auch einfach so eine Fratze hat. Ich meine, der hätte auch einen Joker gut spielen können, so.
Ja.
Aber ich finde, es muss halt schon so ein Typ sein, der irgendwie schon in seiner Art so das Ekliges verkörpert.
Ja.
Also, das ist hart jetzt, aber du weißt, was ich meine. Der hat so ein richtiges Charaktergesicht einfach.
Sag mal.
Wenn der, haben wir ja bei Spider-Man gesehen, so Willem Dafoe als Green Goblin, so, wenn der einmal dann dort als Norman dann einfach lächelt, das sieht einfach geisteskrank gruselig aus. So, du brauchst halt so ein bisschen dieses übertrieben Comichafte, jedenfalls in dem Gesichtsausdruck, damit das funktionieren kann. Aber ich hoffe, dass sie Freddy wieder zurückbringen, weil es ist schon einer der Goat-Charaktere im gesamten Genre.
So. Ja, und ich habe auch das
Gefühl, Scheiße, die mir immer am meisten Angst gemacht hat als Kind.
Ja, also für mich sowieso der Horror-Goat, einfach vom Gruselfaktor. Aber es ist schon längst überfällig, was wir jetzt für Remakes, Weiterführungen bekommen haben. Hier zum Beispiel diese Salt Lake-Serie, die dann nächstes Jahr kommt von Jason.
Ja, Crystal Lake, ja.
Was habe ich gesagt? Salt Lake. Crystal Lake.
Salt Lake City. Utah Jazz, Alter.
Die Crystal Lake-Serie vom Friday-Franchise.
Ja, da freue ich mich auch sehr.
Das ist übertrieben geil. Also ich finde, es wird viel Arbeit in schon bestehende Riesen-Horror-Franchise gesteckt, aber Nightmare ist ein bisschen hinterher. Also das wundert mich auch. Entweder...
Bei Friday gibt es ja noch ein anderes Problem, warum die bis seit 2009 keinen neuen Film mehr gemacht haben. Das ist ja auch so ein Ding, das rechte Problem.
Ja.
Weil der Original, ich hoffe, ich sage das nicht falsch, der Originalregisseur, der Sean Cunningham, der auch irgendwie Produzent ist, der hat die Rechte, glaube ich, an dem Titel Freitag der 13., aber der hat nicht die Rechte an dem Charakternamen Jason Voorhees.
Voll behindert.
Und deswegen gibt es seit 10 Jahren einen Rechtsstreit. Ich glaube, deswegen konnte auch dieses eine Konsolengame nicht rauskommen oder nur in einer abgeänderten Fassung rauskommen. Und die streiten sich seit Jahren schon darum, wie sie das lösen können. So. Deswegen, wie gesagt, das ist die nächste Sache, die ein bisschen schwierig ist. Deswegen heißt die Serie auch Crystal Lake. Und ich weiß halt nicht, ob sie dann dort den ganzen Namen sagen werden oder nur Jason oder so. Es ist alles so ein bisschen Das Einzige, was mich positiv stimmt, der Creator von der Serie, von dieser Crystal Lake Serie, ist dieser Brian Fuller, und der hat die Hannibal-Serie gemacht und die ist geisteskrank geil. Die ist
gut, ne? Ja.
Die ist unfassbar gut und die ist auch blutig und die ist auch abgefuckt und die ist verstörend, und ich habe bei so einem Typen dann doch Hoffnung, dass es mal wieder eine geile Horrorserie wird. So.
Ja,
wir haben im Slasher-Bereich auch nicht wirklich viele Serien.
Weißt du? Nee. Ja, wir erwähnen die, glaube ich, jedes Jahr seit 5 Jahren, aber die Scream-Serie war fantastisch. Oder
ich brauche die wieder auf Netflix.
Die Scream-Serie wieder auf Netflix. Das wird doch jetzt auch richtig in die Zeit passen, weil gerade die jungen Leute haben doch auch wieder damals ist die auch wirklich gefloppt und hat auch keine guten Einschaltquoten erstmal. Also bevor die bei Netflix gelandet ist, war die ja, glaube ich, das war kein Netflix-Exklusiv.
Aber bei MTV, ne? Das war eine MTV-Sendung.
Ja. Ich glaube, das Budget heute wäre anders. Das Scream-Franchise ist ja doch, hat nochmal deutlich bewiesen, dass es noch sehr populär ist. So.
Natürlich, der letzte Film hat ja, Teil 6 hat ja am meisten eingespielt von allen. Also.
So, deswegen, damals hat man ja auch versucht, so hip zu casten, sage ich mal, was gerade so an jungen Actern verfügbar war. Aber auch ziemlich schade, das Konzept hätte man so geil weiterführen können. Also, ja. Aber Horrorserien werden, glaube ich, uns nächstes Jahr öfter begleiten oder über den Weg laufen. Da kommt ja auch die eine Serie über It von Stephen King, über diesen Stimmt. Ort, wie hieß der nochmal, Derry, ne?
Derry, ja.
Derry. Kommt auch, glaube ich, jetzt Ende Oktober. Bin ich auch gespannt, wie die das umsetzen. Also HBO-Serien sowieso immer in Aushängeschild.
Wie gesagt, ich finde, da gibt es auf jeden Fall Potenzial, weil auch hier bei den letzten It-Filmen, so der erste war sehr stark und der zweite war eine Katastrophe für mich, so. Wirklich.
Weißt du, ob die den Look beibehalten vom Remake von, wann war es, 2019?
Das Problem ist, ich habe tatsächlich durch diesen zweiten Film habe ich ein richtiges Upturn auf It bekommen, obwohl das eigentlich genau was ist, was mich catcht mit dieser Clown-Scheiße, weil ich als Kind Todesangst vor Clowns hatte.
Ich habe den halt einmal geschaut und nie wieder. Also der erste hat eine gute Rewatchability, ist gut gemacht, aber der zweite war schon ein Reinfall. Also ich habe den nach dem Kino, ich war so enttäuscht, da habe ich ihn noch nie wieder geschaut.
Ich fand den schon im Kino Mumpitz so, also. Dieses Ende mit der Spinne und, oh nee, das war eine Katastrophe für mich. Wirklich, ja, das war übster Quark. So. Der erste war stark, aber trotzdem, wie gesagt, nichts wird Tim Curry als Pennywise übertreffen aus dem Fernsehfilm aus den 90ern. Das
ist für mich, Bruder, die Filme waren nicht gut, Bro.
Filme waren nicht gut, aber seine Performance als Clown ist das Gruseligste. Es war unfassbar gruselig. Ich hatte Todesangst als Kind, Alter. Wirklich. Ja. So, alleine das Cover. Aber wie gesagt, um zu meinem Punkt zurückzukommen, es waren gar nicht so viele Horrorfilme. Ja. Also die ich geguckt habe, ich habe gezählt, waren 8. Ich glaube, wir kommen dann, du hast so um die 6 geguckt, 4 haben wir, glaube ich, gemeinsam so. Große Filme auf jeden Fall. Yes. Und es kommen halt noch ein paar Sachen raus. Black Phone, ein paar Sachen konnte ich nicht catchen. Wie gesagt, Together habe ich nicht geschafft, leider. Den würde ich gerne noch sehen. Und ein paar Sachen sind nicht in Deutschland rausgekommen, wie der Slasher Hard Eyes. Das muss ich dann nachholen. Ich habe letztes Jahr, wann war das, glaube ich, kam dieser Strange Darling raus, weil wir gerade über die Scream-Serie gesprochen haben. Ja. Mit der Schauspielerin Willa Fitzgerald. Das ist die Protagonistin in der Scream-Serie gespielt hat. Die hat in diesem Strange Darling mitgespielt und den wollte ich unbedingt sehen, weil es ging um so Serienmörder-Horrorfilm. Ich dachte mir, total geil. So. Und der ist jetzt auf Prime. Und ich habe den nachgeholt und ich war leider mies enttäuscht.
Ja.
Ich war da echt mies enttäuscht. So, der Film beginnt übelst krass mit einer geisteskranken Verfolgungsjagd und du denkst dir, wow, Alter, das wird richtig bitterböse, brutal. Und der Film ist auch brutal, aber du merkst richtig während des Guckens so, dass der Regisseur irgendwie zu sehr an seinem eigenen Pimmel gerochen hat. Der ist dann Hai davon geworden und hat gedacht, der ist der König der Welt. So, tut mir leid, Bruder, was muss ich wirklich so sagen? So plötzlich wurden die Dialoge so pseudophilosophisch, so ein bisschen wie in dieser, wie hieß denn diese Schwarz-Weiß-Serie mit Zendaya hier? Boah, wie hieß denn die Kacke? Du weißt, von diesem Sam Levinson-Spinner, der dann auch The Idol gemacht hat mit The Weeknd, weißt du, so auf übertrieben, ich finde jetzt und sag etwas über Beziehungen im Jahr 2025 und er wollte so ein bisschen diese Mann-Frau-Dynamik aufgreifen und dann gibt's noch einen geisteskrank behinderten Twist, es war ass, also da habe ich nichts verpasst, sag ich dir ehrlich, kannst du dir auch sparen.
Ja.
Also. Wollen wir trotzdem mal reinshooten in die Filme des Jahres, so, oder die ich geguckt habe, die du geguckt hast.
Sehr gerne.
Zu Beginn des Jahres, den habe ich im Januar gesehen, ich kann aber nicht mehr sagen, ob der kam in Deutschland Anfang des Jahres raus, in Amerika Ende des letzten Jahres, und zwar Nosferatu.
Meine Träume werden dunkler. Kommt das Böse aus unserem Innern? Oder aus dem Jenseits?
Von, ja, einem der neuen Horrorlieblinge neben Ari Aster, Zach Cregger und Jordan Peele, Robert Eggers, der seit The Witch schon einen krassen Run hat, der berühmt dafür ist, dass er Filme macht, die immer in einer bestimmten Zeitperiode spielen, dass er unbedingt ganz viel Wert darauf legt, dass die Dialoge und dass die Charaktere auch immer in einem Englisch sprechen oder in einer Sprache sprechen, die zu der Zeit passt. Er hat The Witch gemacht, The Lighthouse, The Northman, den ich wirklich cool fand, diesen Wikinger-Film, der würde dir auch gefallen, der war krass. Ja. Und jetzt mit Nosferatu hat er sich halt an einen absoluten Klassiker rangewagt, an die Geschichte von Dracula. Auch eine Geschichte, die unzählige Male verfilmt wurde. Es gibt den legendären alten deutschen Film von Murnau, der Nosferatu-Film von 1922. Dann hatte man einen weiteren deutschen Film, den Nosferatu-Film von Werner Herzog mit Klaus Kinski, dem Psycho als
der King, Alter.
Als Vampir, ja, schwierig, aber Homie ist schon ein geisteskranker Schauspieler gewesen.
Der Moment ist überhaupt gekommen, wo ich dir in die Fresse haue.
Was?
Diesmal schlage ich in die Fresse, darauf kannst du dich verlassen, du. Diesmal sitze ich im Kostüm in deiner Scheißkarre in Holland.
Und natürlich Francis Ford Coppolas Dracula, also richtig die Verfilmung von Bram Stokers Buch. Darauf basiert aber auch Nosferatu. Den ich wirklich sehr, sehr gut finde. Unglaublich schöner Film mit Gary Oldman als Dracula, eine der besten Horrorrollen jemals. Unfassbar schöner Film, auch mit so einer unfassbaren so Erotik und Sinnlichkeit. Der hat das irgendwie richtig gut geschafft, diese beiden Sachen zu mischen. Und der neue Nosferatu wollte halt das ein bisschen aufgreifen, aber Robert Eggers liebt ja so dieses Dunkle, dieses Gothic-mäßige, dieses so richtig, alles ist trübe, alles ist dunkel, der filmt auch gerne schwarz-weiß und es war cool, aber ich werd mit dem Homie nicht warm, irgendwie. Also, die Filme sind alle so ein bisschen kalt, ich kann da irgendwie keine Emotionen aufbringen. Ich meine, die Geschichte ist, gerade diese Dracula-Geschichte ist bekannt. Es geht halt um einen Deutschen namens Thomas Hütter und der ist arbeitet in der Stadtverwaltung, beziehungsweise kümmert sich damals, das ist, mein Gott, was ist das? Deutschland Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich glaube, die Geschichte wurde aber ins London verlegt und der kümmert sich darum dann um Hausverwaltungen, um Immobilien in dem Sinne. Und der soll eigentlich, der reist in die Karpaten, also ins heutige Rumänien und soll zu einem seltsamen Grafen fahren, der auf einem einsamen Anwesen lebt, in Transsilvanien natürlich. Und da geht es auch um das Überschreiben von Häusern und während er dahin fährt und schon merkt, dass er in einem ganz komischen Ort ist und dass dieser Graf ein unfassbarer Freak ist, ist seine Frau, die Ellen, die bleibt alleine zu Hause zurück und die wird komplett von Albträumen geplagt, die ist am Zittern, die ist am Durchdrehen, die hat Visionen und es gibt eine Verbindung zwischen ihr und zwischen der Originalfrau von dem Grafen, vom Vampir, die er irgendwann mal verloren hat. Und der Thomas Hütter, der wird dann dort sozusagen vom Grafen reingelegt und der macht sich dann als Vampir auf den Weg nach London, um endlich mit der Reinkarnation von seiner großen Liebe zusammengebracht zu werden. So, es ist ein visuell unfassbar geiler Film, aber der Film setzt dann halt extrem auf diese Erotik, auf diese Verbindung, darauf, dass der Graf Orlok, dass Nosferatu eigentlich diese Frau haben möchte. Er will diese Liebe konsumieren, der will die ja wirklich richtig, ne, aussaugen in dem Sinne, so sehr liebt er sie und der Film will dann so eine übste Erotik reinbringen, aber die passt einfach nicht, weil der Typ vom Filmischen her einfach so, es ist sehr, sehr kalt und sehr irgendwie so übertrieben distanziert und am Ende hast du zwar sehr schöne Bilder, aber der Film im Ganzen reißt einen nicht so mit. Und ich glaube, das Problem ist auch generell, mich haben immer mehr so die Slasher-Sachen interessiert als so diese klassischen Horrorfilm-Monster wie, keine Ahnung, der Wolfmann oder Frankenstein oder also Frankensteins Monster oder Dracula und so und generell Vampirfilme waren nie so mein großes Ding, muss ich auch ehrlich sagen.
Gehe ich voll mit, ja.
Deswegen ist ein cooler Film, aber es hat mich nicht umgehauen, kann ich nicht sagen. So, also kranke Schauspieler, unfassbar gut gemacht. Willem Dafoe ist auch dabei und als Van Helsing, der Vampirjäger, aber irgendwie, es kommt nichts auf. Also ich weiß, du hast dann gar keinen Bock, den anzugucken, aber du hast in dem Sinne, muss ich ehrlich sagen, für mich nichts verpasst. So.
Okay. Ja, nee. Ist schon im Trailer nicht so in meinen, kann auch oft nichts aussagend sein, aber nicht so in mein Interessensfeld gefallen. Nosferatu hat mir natürlich was gesagt. Jeder kennt, ich meine, aus den deutschen Filmen aus 22 kennt jeder dieses gruselige. Ja,
dieses Bild von dem Glatzkopf mit den spitzen Ohren.
Genau, und damals, also jedes Kind, was SpongeBob geguckt hat, kennt Nosferatu.
Yes, genau.
Wie gesagt, die Legende ist mir bekannt, aber generell dieses Vampir-Thema gibt es ganz wenig, was mich abgeholt hat, sei es Klassiker oder kitschige Verfilmungen. Aber ja, wir kommen vielleicht nochmal nachher zu einem Film, der das cool aufgegriffen hat. Aber ja, gemischte Gefühle, glaube ich, für den Film. Also ich habe Leute gesehen, die das sehr gut gefallen hat, aber ich weiß jetzt nicht, würde mir den, wenn er for free irgendwie watchable ist, würde ich immer einen Try geben, aber
ja. Ich würde dann tatsächlich sagen, dann lieber Dracula von Francis Ford Coppola, weil einfach.
Genau, einfach ein Classic mitzunehmen, aber.
Ist wirklich ein Classic. Ich finde, der ist sogar sehr underrated für mich so, weil Leute ja sagen, so Coppolas Run war dann Ende der 70er vorbei mit Apocalypse Now, das stimmt nicht. Also ich finde Dracula schon ein unfassbar guter Horrorfilm, auch tatsächlich Liebesfilm in dem Sinne, mit geisteskranken Schauspielleistungen so und auch die Bilder sind unfassbar irre. So ist alles mit Tricktechnik gemacht, so das ist wirklich krasser. Das Einzige, was ein bisschen schwierig ist, ist Keanu, der probiert mit seinem British-English zu überzeugen, das klappt nicht ganz. Ich glaube, Keanu ist für Actionfilme gemacht und nicht für viel anderes. So, ja, und das sage ich mit allem Respekt. Was wir aber beide gesehen haben, was, glaube ich, im April rauskam und einer der gehyptesten Filme des Jahres war, schlechthin, war Sinners.
Yes.
Hier draußen geht eine kranke Scheiße ab!
Wenn du weiter mit dem Teufel tanzt.
Lass mich rein! Du musst mich reinlassen! Komm schon, lass mich rein! Komm schon, lass mich rein! Lass mich rein, Mann!
Folgt er dir irgendwann nach Hause?
Ich glaube, du hast den vor mir geguckt und du hast mir aber auch geschrieben, der ist schon geil und ich weiß noch, das war der Abend, das war irgendwie, was war das, Copa del Rey-Finale oder Superpokalfinale, Real gegen Barca und ich habe davor noch den, noch Sinners geguckt und der hat schon mies Bock gemacht und ein Film, der wirklich natürlich auch durch die Story, durch den Hintergrund mit der schwarzen Geschichte, mit Michael B. Jordan in der Doppelrolle, ist er richtig, war der Hype sehr groß und der Film ist natürlich auch ein Mix aus verschiedenen Genres und am Ende des Tages auch irgendwo in gewisser Hinsicht ein Actionfilm, vor allem das Ende. Und ja. Deswegen war das ein sehr massentauglicher Film. Der Film hat ja extrem viel Geld gemacht. Aber auch, ja, eine cool umgesetzte Idee und ein cooler Genre-Mix. Für die, die es nicht gesehen haben, es geht um die Zwillingsbrüder, die zwei schwarzen Zwillingsbrüder Smoke und Stack, beide gespielt von Michael B. Jordan, die Geschäfte gemacht haben in Chicago, Geld gemacht haben, aber sie kommen ursprünglich aus Mississippi in den 30er Jahren. Mississippi generell rassistisches Drecksloch und in den 30er Jahren noch viel mehr.
Sehr sklavenbelastetes Gebiet, ja.
Ganz genau und die kommen, nachdem sie viel Geld gemacht haben, auch mit krummen Dingern in Chicago, vor allem mit der Mafia und so. 30er Jahre, Ende 20er, 30er Jahre in Chicago war ja die ganze Al Capone-Ära, deswegen in der Prohibition, wo kein Alkohol verkauft werden durfte, da haben viele Leute natürlich mit Alkoholschmuggel sehr viel Geld gemacht. Und die zwei Brüder kehren zurück nach Mississippi und wollen einen Juke-Joint aufmachen, also eigentlich ein Tanzlokal. Und ja, die ziehen nicht nur die Aufmerksamkeit der lokalen Stadt- oder Dorfbevölkerung auf sich, sondern auch die Aufmerksamkeit von einer gewissen vampirischen Macht. So, und der Film bewegt sich dann zwischen Bluesmusik, zwischen ja, alten, ungeklärten Beziehungen, zwischen auch alten schwarzen Stammesritualen und auch Rache. Und da entfaltet sich dann irgendwie ein Spiel aus Blut, Musik, Southern Gothic Horror, und historische Elemente werden mit übernatürlichem Schrecken vermischt. Und ja, ein extrem interessanter Film, mit der sehr gutes Pacing hatte. Und ich glaube, die Standout-Szene für mich jedenfalls, aber was auch viele erlebt haben, es gibt in dem Film, ohne dass das jetzt ein Riesenspoiler ist, in der Mitte des Films gibt es eine Tanzszene, so eine Musikszene. Und diese Musikszene ist so gut, weil sie den Ursprung von generell jeglicher populärer Musik zeigt. Also die tanzen dort alle in diesem Juke-Joint, vor allem natürlich die schwarze Bevölkerung. Es ist dann noch die eine, ja, ehemalige Liebschaft von dem einen der Brüder dabei, die ist weiß, gespielt von Hailee Steinfeld. Aber sonst eigentlich eine Veranstaltung nur für Schwarze. Und die tanzen sich in so einen Rausch, dass dort durch die Musik und durch den Tanz irgendwie auf einmal diese Tanzszene sich komplett aus diesem Lokal entfernt und plötzlich 100 Jahre schwarze Musikgeschichte nachgestellt werden. So. Und von Soul über Jazz, über Hip-Hop, über R&B, alles ist mit drinne. Extrem gut gemacht, auch ein großer Swing, finde ich, weil es kommt so ein bisschen aus dem Nichts, aber mir hat das gut gefallen, wie das nochmal so diesen, ja, dieses Leitmotiv der Musik, so, das Rhythm and Blues, wie das einfach nochmal hervorgebracht wurde in diese Vampirgeschichte. Und ja, die Vampire, es ist dann auch eine Gruppe Musiker, eine Gruppe Irish Fiddler und Dancer, die dann auch gerne mitmachen wollen. Und dann Stück für Stück die ganze Party infizieren. Sehr viele verschiedene Elemente. Natürlich auch mit dem ganzen KKK und Schwarze in den Südstaaten und irische Folklore und ja, schwarze Musik und auch die so ein bisschen sozialen Stände zwischen den Leuten und die Schwarzen, die auch dann nach Chicago gegangen sind, um Geld zu machen und sich dann auch irgendwo als was Besseres sehen. Und super spannender, cooler Film. Für mich nicht der Favorite des Jahres. Dafür hatte der einfach in manchen Hinsichten zu viele Längen. Und auch hier wieder, Vampir-Genre ist nicht so meins. Und ich weiß auch nicht, ich werde das jetzt nicht spoilern, ich weiß nicht, ob ich das Ende so geil fand. Dieses Ende-Ende. Weißt du, dieser Epilog dann. Ja. So. Weiß ich nicht, ob mich das so gecatcht hat. Aber Bro, lass uns gern drüber diskutieren.
Ja. Also erstmal zu Sinners. Ich wusste gar nicht, was ich genau bekomme im Kino, um ehrlich zu sein. Also ich habe mir gar keinen Trailer reingezogen. Ich habe gesehen Michael B. Jordan. Ich bin generell, ich will keinen sagen, ein großer Fan. Ich habe nichts gegen den Homie, aber ich war immer zufrieden eigentlich mit seinen Rollen, wenn er jetzt nicht schauspielerisch komplett abreißen muss, wie bei Creed. Der erste Creed-Teil war ja auch für mich ein phänomenaler Film, also so gerade aus dieser, ja, Rocky-Reihe. Das ist auch derselbe Regisseur, oder? Von Black Panther, Creed etc. Wenn ich nicht falsch liege, oder?
Ist es, ja. Ich versuche mich nur gerade an den Namen zu erinnern.
Ja, Ryan irgendwas.
Kugler,
ja, irgendwie so. Kugler.
Ryan Kugler.
Nee, ich fand die Schauspielerwahl cool. Ich wusste auch nicht, dass er so eine Doppelrolle spielt. Generell der Einstieg in den Film, also super atmosphärisch. Gerade die Zeitepoche kann man sehr, sehr kreativ ausarbeiten, finde ich. Nicht zu spoilern, der Film ist ja noch relativ frisch, jetzt auch mittlerweile zum Streaming verfügbar. Der hat mich überrascht. Also vor dieser Vampir-Komponente war das thematisch voll, was mir zusagt. Also die Zeit, gerade mit diesen Twins, die, ja, nachdem die aus dem Sklavenort geflohen sind, das Big Moolah machen, dann ihrer Community etwas zurückgeben wollen mit dieser Tanzbar, fand ich übertrieben geil. Ich fand die übernatürlichen Momente gut gemacht, obwohl das Vampir-Thema, wie gesagt, eher ein bisschen auf der Corny-Seite ist, meiner Meinung nach. Haben sie es richtig cool gelöst, zusammen mit der Musik. Generell auch die Anspielung an spirituelle Sachen, sei es in dem Fall den christlichen Glauben oder ja, aus so Stammes-Voodoo-Sachen, die dann auch mit eingeflossen sind. Das war schon cool gemacht. Oder dieses Spiel der Sünde, die das mit sich trägt, keine Ahnung, mit dieser Art von Musik sein Geld zu machen, wenn man umgeben ist von, ja, Sexualität, Drogen, Alkohol, den Einfluss, den das auf die Community hat, auf die Leute, die, ja, dadurch irgendwie ihre Seele in diesem ganzen Entertainment lassen für die Leute, safe, also sei es die Sänger, safe, Leute, die Instrumente spielen oder die Leute, die dafür tanzen für dieses Geld. Also ich fand es schon echt ziemlich, ziemlich geil erzählt. Es waren ein paar Sachen drin im Film, die mich so ein bisschen gestört haben, unter anderem das Ende, wie du gesagt hast, ohne dass wir spoilern. Ich fand aber das, was du gesagt hast, die Geschichte, die erzählt worden ist von so Black Culture, von der Culture.
Das war der interessanteste Teil.
Ja, ich fand die Szene.
Also ich fand dieses Drama, was aufgebaut wurde, ja, bevor der Film voll in so einen Horrorfilm, ja, sich wandelt, fand ich besser. Ich fand's interessanter. Da war ich richtig invested, auch in die Story von dem Jungen und so.
In
und
dem fand
den irgendwie ich auch so Geld zu verdienen.
Ich fand den genial zum Beispiel.
Ja, der war super.
Ich fand den so krass.
Aber ich fand dieses Ganze, sie kommen zurück und wie interagieren sie, ja, mit dem Dorf und diese, ja, schwierigen Beziehungen halt auch zu Hayley Steinfelds Charakter und dann natürlich auch diese Familie von den Asiaten, mit denen sie gut sind, weißt du? Ich fand all das und dieses Aufbauen und irgendwie diese kleinen Details, diese zwischenmenschlichen Details, auch die eine, die ja, Frau oder Liebschaft, die Schwarze von einem der Brüder.
Genau,
ja. Ich fand das viel interessanter als dann die Horrorelemente irgendwie.
Ich habe mir auch.
Ich weiß nicht, also das hat mich viel mehr interessiert, diese zwischenmenschlichen Beziehungen, genau, weil das war übelst spannend gemacht und du hast die ganze Zeit gefragt, okay, weil das hat der Film sehr gut gemacht. Die haben immer so diese kleinen Baustellen geöffnet, mit dem, da gibt's ein Geheimnis, da gibt's eine Vorgeschichte, genau, da ist das und so. Und irgendwie, das hat mich viel mehr interessiert, irgendwie, wie wird das gelöst, als dann irgendwie diese Vampire-Story.
Ich war auch sehr invested da drin, weil, wie gesagt, der Look, die Farbtöne in dem Film, die Outfits, das war einfach übertrieben gut gemacht und dann, wie du gesagt hast, man war mehr in die Story davor invested, als in diesen Bruch, der dann zum Horrorfilm geschwankt ist, so mitten im Film. Ich habe es gern mitgenommen, also ich bin ja auch mit der Intention hingegangen, dass ich einen Horrorfilm schaue, aber ich wusste nicht, dass die Einführung der Charaktere, die Einführung in diesen Ort, den die uns zeigen, so viel Tiefe hat. Und das hat mich irgendwie komplett aus dem Konzept gebracht, dass ich den jetzt einen Vampir-Horrorfilm, ja, schauen muss. So. Aber ich glaube, das ist auch ein Film, der beim Rewatch dann so klar macht, hat der jetzt wirklich Spaß gemacht oder war man nur anfangs jetzt interessiert an der Geschichte, die davor erzählt wurde. Aber für mich ein sehr gelungenes Kino-Release. Also der hat schon sehr viel Spaß gemacht, gerade was so Filmmusik angeht und einfach sehr viele Geschichten, die erzählt worden sind.
Die Charaktere, das ist jetzt, wenn ich drüber rede, merke ich auch nochmal, die waren irgendwie für mich der Höhepunkt an dem Ganzen.
Ja.
Weil die einfach alle interessant waren, das ist schon selten. Das ist wirklich selten, weil alle hatten irgendwie ihre Motivation, alle hatten ihre Geheimnisse, alle hatten so ein bisschen auch, das hat Michael B. Jordan auch sehr gut gemacht, er hat wirklich zwei unterschiedliche Brüder gespielt, aber so fein nuanciert, nicht, dass einer ruhig ist, der andere verrückt, sondern du merkst, es sind Brüder, aber beide sind ein bisschen anders. Das, ja, hat er wirklich gut hingekriegt. Aber auch, weißt du, der junge Schwarze, der dann dort, weißt du, spielt und auch der alte Typ und dann Omar Benson, der da draußen steht und aufpassen soll. Die sind einfach alles interessante Leute gewesen. Also die waren super und das hat mich viel mehr interessiert als dann dieser Vampir-Aspekt. So, das war dann, als die noch drüber die ganze Zeit philosophiert haben, wie man richtig Pussy ist, da war ich voll drinne so. Das ist halt ein, da war es so ein Real Eater-Film und da war ich voll drinne und als es dann sich davon ein bisschen entfernt hat, da ist es dann schlechter geworden. Also.
Ja, Bruder, also ich kenne, ohne jetzt zu spoilern, aber die es gab so eine Szene, da wurde ja auch noch eine andere ethnische Gruppe so ein bisschen hat so ein bisschen Screentime bekommen mit ihren Pferden.
Yes.
Und so, das, boah,
yes,
da dachte ich mir so, okay, was geht jetzt ab, jetzt kommt wirklich so diese Bedrohung, aber ja, die wurden ja gar nicht mehr so richtig thematisiert.
Das ist schade, das die hätte man stark aufgreifen müssen.
Ich dachte ja, mir so, Bruder, ich brauche einen Film über die, wie geil sieht das aus jetzt gerade so.
Ich hätte gedacht, weil du settest nicht sowas ab, um das dann gar nicht mehr zu nutzen. Ich hätte gedacht, dass dann, wenn, weißt du, wenn der Vampirangriff kommt, dass die dann auch wiederkommen und irgendwie probieren, da irgendwas mitzuretten oder so, weißt du? Aber die sind dann gar nicht mehr erschienen. Das fand ich irgendwie schade. So, naja.
Ja, so ein bisschen alles hatte man drin, also ein bisschen Django auch so, dieses,
yes,
Ausrasten auf die weißen Sklavenhändler war auch mit dabei. Also die haben alles versucht in dem Film. Es ist auch so, die Hälfte ist für mich gelungen, die andere Hälfte muss man nicht mögen, meiner Meinung nach, aber
war aber cool, ich werde den und will den rewatchen. Ich bin echt gespannt, ob der dann für mich besser wird oder nicht.
Ich, also,
danach,
wie lang ging der Film? Im Kino hat er sich doch sehr, schon, sehr lang angefühlt, meiner Meinung nach.
Ja, doch schon zwei Stunden 20 oder so. Oder 2 Stunden 15, irgendwie sowas.
Ist ja nicht der mal so schon, viel wie gedacht.
Doch, ich glaube 145 Minuten. Ja, dann ist es doch dann sind es 2 Stunden 25. Irgendwie so, glaube ich.
Ich war so beim Ende dachte ich mir so, damn, ich war echt schon sehr lang hier drin, Alter. Der Homie säuft aus der Flasche, das ist irre.
Ein bisschen Whisky.
Ja? Whisky.
Whisky. Peach.
Peach.
Brosquinha.
Lietchi.
Einen Monat später war ich mit den Homies und Podcast-Freunden Bisi und Flori im Kino. Und zwar bei Final Destination Bloodlines.
Yes.
Großmutter, was passiert mit uns?
Vor Jahren erhielt ich einen Blick in die Zukunft und sah, was der Tod anrichten würde. Ich habe in dieser Nacht viele Leben gerettet.
Sie müssen alle die Tanzfläche verlassen!
Leben, die nie hätten gerettet werden sollen. Doch der Tod mag es nicht, wenn man seine Pläne vermasselt.
Bisi ist nämlich auch großer Final Destination Fan. Wir haben immer mal wieder die Diskussion gehabt, weil er meinte, ja, du bist doch so ein Horrorfan. Ich bin nicht so ein Horrorfan, aber weißt du, was ich immer gerne geguckt habe? Final Destination. Und deswegen hat sich das super ergeben, dass wir halt zusammen zu dem 6. Teil gehen von einer Reihe, die nicht tot zu kriegen ist, auch wenn wirklich schon über 10 Jahre seit dem letzten Teil lagen. Aber eine Reihe, die irgendwie immer Spaß gemacht hat. So. Wo man von vornherein weiß, was man kriegt und man freut sich, weil die Regeln sind klar und man möchte manchmal Kopf ausschalten und es funktioniert. Und ich muss sagen, Final Destination Bloodlines war für mich ein voller Erfolg.
100%.
Hat richtig Spaß gemacht, ein richtiger Banger. Ich habe, glaube ich, ich würde sogar bei dem Rewatch auch auf die 4 Sterne gehen, nicht auf 3,5. Und für mich auch rückblickend doch einer der besten der gesamten Reihe, wenn nicht sogar der beste. Wirklich.
Wir können ja mal gleich so ein Quick-Ranking machen. Das muss ja nicht in Stein gemeißelt sein, aber
mein Problem ist, ich wollte wirklich vor dem Film alle rewatchen, aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe nur den ersten und den zweiten gesehen. So, und
nee, 1 bis 3 habe ich mir reingezogen, danach nicht mehr.
Und ich weiß zum Beispiel, dass ich den 4. immer am schlechtesten fand. So. Der 5. war übertrieben CGI, aber der 5. hatte so geile Setpieces mit der Brücke. So, das war geisteskrank. Dieses Brücken-Setpiece im 5. Teil war todesgeil. Und das Ende im 5. war unglaublich, wie es dann wieder in den 1. rüber geht. Geisteskrank geil gemacht.
Ich liebe den 5. Der ist over the top gewesen einfach.
Ich weiß. Aber ja, Final Destination, die meisten von euch, selbst wenn ihr die Filme nicht geguckt habt, ihr wisst, worum es geht. Final Destination, eine Reihe, die im Jahr 2000 losging. Wie gesagt, jeder kennt die Reihe irgendwie. Es ist die Reihe, wo es keinen normalen Killer gibt, sondern du von Unfällen umgebracht wirst. Von wie soll man sagen, von unglücklichen Zufällen. Ja, also mittlerweile ist es so berühmt geworden, du sitzt beim Zahnarzt, irgendeine Elektroleitung liegt offen, ein Wasserglas, draußen wird gebohrt, dann ein Wasserglas, was zum Mund ausspielen dort steht, fällt um, das Wasser fliegt auf die Elektroleitung sorgt dafür, keine Ahnung, dass irgendeine Maschine losgeht, hier wird das Auge rausgeschnitten, so funktioniert Final Destination. So, es ging im Jahr 2000 los mit der legendären so Szene, wo es einen Typen gibt, Devon Sava, von Devon Sava gespielt, der im Flieger mit seiner Schulklasse nach Paris fliegen soll und er hat dort plötzlich eine Vision, eine Vorahnung. Dieser Flieger wird explodieren, wir werden alle sterben. Und er brüllt und sagt, wir müssen hier runter, wir werden alle sterben. Er wird aus dem Flieger gezogen mit noch 4, 5 anderen Leuten und einer Lehrerin. Sie sagen, der ist krank, der kann nicht mitfliegen, der ist am Durchdrehen. Der Flieger fliegt, die gucken raus und plötzlich explodiert das ganze Flugzeug. Und er hat immer wieder Vorahnungen, was passieren wird. Und das zieht sich durch die ganzen Filme und die Reihe hat sich mittlerweile zu so einem Staple entwickelt, weil die Filme werden eigentlich nur geguckt, um zu sehen, in welchen oder auf welche kreative Art die Leute sterben. Genau. Ist einfach so. Aber das ist in dem Sinne nichts Negatives, sondern diese Filme haben ganz klar ihre eigene Linie, ihre eigene Route gefunden und spielen dieses Konzept perfekt ab. So, und es ist einfach, ja, es macht einfach Spaß. Es macht einfach Spaß, weil die Filme auch unfassbar kreativ geworden sind in dem, wie die Leute sterben. So, und ja, Bloodlines ist der 6. Teil, der erste Film seit 2013 wieder und ja, ein Film, der eigentlich mit Augenzwinkern auf die gesamte Reihe schaut, der genau weiß, warum man als Fan die Final Destination Filme guckt, der auch mit den Zuschauererwartungen spielt, was die Kills angeht, weil wir mittlerweile, wenn man 5 Final Destination Filme geguckt hat, weiß man schon, worauf muss man achten. Ah, da ist dort irgendwie da ist ein Rechen, da ist irgendwie ein Trampolin, ah, da ist Glas, so du versuchst die ganze Zeit schon, bevor irgendwas passiert, dir auszumalen, wie eine Person sterben könnte und der Film weiß das. Und der 6. Teil hat auf ganz kreative Art und Weise mit unseren Erwartungen gespielt und auch die Charaktere wissen das. So, und das ist einfach unfassbar geil und spaßig gewesen. Am Ende des Tages hat er auch probiert, eine größere Geschichte zu erzählen, weil es geht darum, dass es geht um eine College-Studentin, die hat immer wieder Albträume und da geht es auch um ihre eigene Oma, glaube ich. Ja, es geht um ihre eigene Oma.
Oma, ja.
Die, zu der sie gar keinen Kontakt hat und die wird auch von der Familie vernachlässigt und gescholten, weil die irgendwie eine alte, crazy Dame sein soll und die entdeckt eine Verbindung zwischen ihrer Familie, zwischen ihrer Oma und einem tödlichen Unfall, einer tödlichen Sache, die vor über 50 Jahren passiert ist, als ein Turm zusammengebrochen ist im Jahr 1969 oder irgendwie Anfang der 70er Jahre. Und da war die Oma auf einem Date. Und die entdeckt eine Verbindung. Es geht eben um deswegen auch Bloodlines, dass der Tod, der damals nicht alle erwischt hat, jetzt zurückkehrt, um die ganzen Nachfahren zu erwischen. Ich hoffe, das ist jetzt kein großer Spoiler, aber deswegen heißt es Bloodlines. Und sie und ihre Freunde und auch ihre Verwandten, die müssen irgendwie schauen, wie sie dem Tod entkommen können. Cooles Konzept, nicht übertrieben schwer, aber irgendwie trotzdem logisch nachvollziehbar und sorgt für einen richtig, richtig geilen Film mit einigen der besten Kills der Serie für mich.
Auf jeden Fall. Kreativ gelöst, dass man das noch hinbekommt nach so langer Zeit nach dem 5. Teil, weil die haben ja schon alles versucht. Man würde vermuten, irgendwann mal geht dir so die Vorstellung aus, was du jetzt noch machen kannst, was noch Leute shoppen kann. Und ich saß im Kinosaal und dachte mir so, ihr geisteskranken Wichser, ihr habt das wieder geschafft, einfach unglaublich auf die Kacke zu hauen und noch kreativer zu werden. Jetzt haben wir eine Familie, die vom Fluch betroffen ist und also die einen dermaßen leid tun können, kann man so sagen. Ja. Also ich habe richtig, richtig, das ist ein Film, da habe ich richtig, richtig Spaß gehabt, von vorne bis hinten. Ich saß einfach so grinsend im Kinosessel und habe Spaß gehabt. Weil das ist die Franchise, die noch nie enttäuscht hat, noch nie enttäuscht. Klar, mit Höhen und Tiefen, man hat bessere Filme. Ich habe mal vorhin jetzt im Hintergrund, während du ein bisschen den Film eingeführt hast, mir versucht, so ein Speed-Ranking aufzustellen. Und ich war schon in Gedanken und dachte mir so, das ist jetzt doch schwerer als gedacht, weil die Franchise ist so spaßig, gerade so diese Y2K-Filme mit diesem eigenen Look und diesem eigenen Flair, das haben die aber auch geil jetzt in die Neuzeit gebracht. Ja, wir haben Tony Todds letzten Auftritt, bevor er leider von uns
gegangen ist. R.I.P. an die absolute Legende, an den Candyman.
R.I.P. an einen der gruseligsten Männer, wenn es darum geht, in coole Rollen zu schlüpfen.
Der auch eigentlich, ich will nichts Falsches sagen, weil ich die Filme lange nicht mehr gesehen habe, also alle, aber ich glaube, der war in jedem Film drin, glaube ich.
Der hatte kleine Auftritte, genau.
Als, Rechtsmediziner, der sich um die Leichen kümmert und der sehr viel über den Tod weiß. Und wir haben in diesem Film auch was zu seiner Vorgeschichte erfahren. Und Es ist seine letzte Rolle vor seinem Tod gewesen. Und eine fast schon rührende Szene, ein unfassbar cooles Send-off, weil er wusste, dass er schon am Ende seines Lebens angekommen ist. Und das hat er natürlich auch in diesen Film mit eingebracht. Und ein extrem verdientes und gutes Send-off. Auch natürlich mit dem Thema Tod, auch hier mit Final Destination. Besser hätte man das nicht lösen können. Also absoluter Gänsehautmoment.
Ja.
I intend to enjoy the time I have left. And I suggest that you do the same. Life is precious. Enjoy every single second. You never know when. Good luck.
Ich weiß nicht, ob ich so ein Fan von der Hauptprotagonistin bin. Weiß ich nicht immer, aber ich sag dir ehrlich, was die Gesamtheit der Charakter angeht, ist das für mich der beste Film. Wir hatten Protagonistinnen wie zum Beispiel die Mary Elizabeth Winstead im dritten Teil, die fand ich am besten so. Ich weiß nicht, ob du mir da vielleicht recht gibst. So, die fand
für,
ich
mi, für mich mein Lieblingsteil. Vielleicht nicht der beste Film, aber mein Lieblingsteil von Kills, von Look, von der Protagonistin.
Der ist auch super, das ist meine Lieblingsprotagonistin, aber ich finde von der Sammlung an Characters war das der beste Film. Und vor allem dieser Cousin von ihr, glaube ich, der in dem Tattoo-Studio arbeitet, unfassbar geile Horror-Performance.
Der hat so krass gespielt.
Goofy, lustig, nachvollziehbar, manchmal abgefuckt, manchmal schlau. Wirklich eine geile, lustige Rolle, die in den Film perfekt gepasst hat. Da gibt's diese eine Szene, wo sie durch die Nachbarschaft laufen und die ganze Zeit darauf achten, oh shit, das könnte eine Mörderwaffe sein, das könnte zu einem Unfall führen, würde die ganze Zeit auf alles achten, hier ist ein Rechen, oh, hier spielen sie Basketball, hier steht ein Auto, da kommt die Müllabfuhr, Vorsicht. Und du denkst dir schon so, die Charaktere spiegeln eigentlich den Zuschauer in dem Sinne, oh, Vorsicht vor dem, Vorsicht vor dem, und am Ende wurden wir trotzdem hops genommen, weil wir nicht wussten, was uns erwartet. So, das war so eine geile Szene, das war so eine geile Szene, unfassbar gut gelöst. Und das, wie gesagt, ich fand in der Opening-Szene, die krass war, diese ganze Vorgeschichte mit dem Turm war eine krasse Sache, die dort in den 60ern, 70ern spielt. Ein paar Sachen waren mir zu sehr CGI dort. Ein bisschen. Aber am Ende des Tages, das ist ein kleiner Spoiler, am Ende des Tages war mir alles egal, weil dieses Klavier auf diesen kleinen Bastard draufgeflogen ist.
Ja, echt, auf diesen Hundesohn, Alter.
Da gibt's so einen frechen kleinen Bengel, der dort Fitner stiftet, und am Ende von dieser Szene fliegt ein Riesenklavier, ein Riesenflügel auf ihn und zermatscht diesen kleinen Jungen. Das war eine fantastische Szene. Ist auch lustig, dass sich Hollywood immer mehr traut, zu zeigen, wie Kinder sterben, ist mir aufgefallen.
Ja, so. oder auf verachtende Art und Weise gequält werden, da kommen wir auch noch dazu.
Und ein absoluter, ja, richtiger Banger. An diesem ganz zum Schluss, ganz am Ende, hätte man visuell ein bisschen cooler machen können.
Ich fand das Ende ein bisschen schlecht gemacht, aber.
Aber es, ja, trotz allem, auch alleine die Kills, auch in dem Krankenhaus. Aber Bro, ich muss wirklich schon mindestens auf Platz 2 ranken. Echt.
Ich hab ihn auf 3. Mhm. Wenn ich mal so ich gebe mal kurz meine Quick-Reihenfolge, da kann die Zuhörerschaft vielleicht im Hintergrund für sich selbst auch überlegen. Für mich auf 1 der dritte, weil ich den einfach am meisten rewatcht habe, weil ich liebe den Film, ich bin damit aufgewachsen. Ikonische Kills, die mich bis heute noch die bis heute noch in meinem Hinterkopf sind, wenn ich, keine Ahnung, im Solarium liege oder in so einem Rollercoaster sehe oder was auch immer. Also da haben die den Vogel abgeschossen mit so memorable Szenen, meiner Meinung nach. Auf der 2 habe ich den ersten, weil ich ihn doch als den besten Film empfinde, der Reihe. Einfach, ich glaube, von den Kills am unspektakulärsten von allen. Aber ich finde, der hat was ganz Neues eingeführt und ich finde den einfach auch schauspielerisch mit dem 6. glaube ich, am besten von allen. Und auf der 3 habe ich dann die 6. Danach, ich weiß, du bist ein Fan vom 2. Von einigen Szenen vom 2. habe ich auf der 4 den 4. Das ist das mit den NASCAR-Rennen, oder?
Mhm. Genau. Wo der Reifen dort auf die Frau fliegt, ja.
Genau, den habe ich auf der 5 und den auf der 6 kein schlechter Film. Ist der 5. auch super kreativ, aber ein bisschen Goofus 2010er CGI. Trotzdem, also Final Destination Franchise darf sich von niemanden verstecken. Weil alle Filme unterhalten und alle Filme performt haben, meiner Meinung nach. Aber ich habe auch enjoyed jetzt, wenn ich diese ganzen Filme aufzähle, dass wir so viele thematisch alle Teile in dem 6. auch aufgegriffen haben. Mit References, mit Bildern, die da drin auftauchen, wo die versucht, den Fall zu lösen. Auch immer wieder die Erinnerung, ja. Ey, guck mal, das können wir jetzt machen, weil das haben wir in den Teilen davor gemacht. Wir tun es aber nicht, wir spielen ein bisschen so mit der Zuschauerschaft. Also sehr geil. Vielleicht kannst du mal Quick Ranking geben, aber.
Wie gesagt, ich wünschte, ich hätte die anderen nochmal rewatcht, das werde ich aber nochmal nachholen, gerade den 3., weil den habe ich auch gut in Erinnerung. Ich sag 2. 2 an erster Stelle, 2, 6, 3. Dann kommt der 1. Dann 5 und dann 4. Okay. Ich habe den 1. nochmal gerewatcht und ich war ein bisschen gelangweilt. Was ich nicht gedacht hätte, weil ich früher den geliebt habe.
Er ist eine ganz andere Art von.
Er ist eine ganz andere Art. Ich bin schon so eingestellt gewesen auf diesem voll auf die Kills und so und der Film ist einfach noch ein bisschen anders. Der etabliert ja das Ganze. Ich finde immer noch diese Flughafensequenz ist unglaublich gut gemacht so und auch so. Wobei der Lehrerin dieses Feuer ausbricht und sie probiert dann, weißt du, dort dieses Handtuch runter, dieses Tischtuch zu ziehen und dann kommt dieser Messerblock runter, das werde ich nie vergessen. Aber irgendwie, wie gesagt, der 2. hat für mich die besten Kills-Szenen, vor allem die legendäre Highway-Szene mit den Baumstämmen. Hm. So. Das ist für mich ein absoluter Horror-Alltimer, eine der besten Szenen aus dem gesamten Horror-Genre. Aber ja, ich glaube, vielleicht, ich muss, wie gesagt, den 3. nochmal rewatchen, weil ich weiß, diese Achterbahn-Szene und da ist ja auch der Typ, wo der dort auf der dort im Fitti dort auch arbeitet, glaube ich.
Oder generell, das ist fucking American Pie gemischt mit so Live-League-Morden, Alter. Das ist goated.
Aber selten so viel Spaß gehabt wie bei Final Destination Bloodlines. Ein Film, der genau weiß, was er ist und der genau seine Stärken ausspielt. Also hat unfassbar Bock gemacht. So.
Safe.
Auch die Gartenparty-Szene, so geil. Die ganze Zeit denkst du dir, fuck, fuck, fuck.
Ja, ja.
Die ganze Zeit denkst du dir, es geht um dieses scheiß Glas dort und da. Ja. Ah, naja, Wahnsinn. Hat richtig Bock gemacht.
Mega, wirklich.
Es gab so viele Tote. Sowohl Infizierte wie auch Nicht-Infizierte.
Deswegen ist unser Zuhause so wertvoll.
Wiederum einen Monat später war ich auch im Kino und ich habe dieses Jahr nämlich was nachgeholt, weil ich für diesen Film vorbereitet sein wollte. Das war nämlich eine große Wissenslücke bei mir. Ich weiß, das ist noch eine Wissenslücke bei dir. Und zwar 28 Years Later, die große Fortsetzung vom legendären Danny Boyle, der 2002 mit 28 Days Later das Zombie-Genre neu erfunden hat. Voll mit Digitalkamera gedreht. Den Film gibt's ja bis heute nicht in irgendwie 4K oder so Fassung, weil es einfach nicht möglich ist, dieses Footage hochzuscalen. War eine große Lücke. Ich habe immer viel von dem Film gehört und viel gelesen. Und der hat auch einen legendären Soundtrack. Und Cillian Murphy, der mittlerweile ein Weltstar ist durch Peaky Blinders und Oppenheimer, war eine seiner größeren Breakout-Rollen, spielt dort einen Typen, der in London aufwacht und aus dem Koma erwacht und aufwacht und die Stadt ist von allen, ist einfach menschenleer. Und während er im Koma lag, ist nämlich ein Virus ausgebrochen, der sogenannte Rage-Virus, weil irgendwelche Wissenschaftler an irgendwelchen Affen irgendeine Scheiße gemacht haben und dann ist der Affe ausgebrochen und ja, auf der gesamten britischen Insel hat sich dieser Zombie-Virus ausgebreitet, der Menschen wirklich zu geisteskranken Freaks gemacht hat. Ja. Und ich war auch immer so ein bisschen, bin ich nie so ein Riesenfan gewesen vom Zombie-Film, schon mehr als vom Vampir-Film, aber ich habe nie mit Zombie-Filmen so deep connected. So, es gibt Zombie-Filme, die ich sehr mag, aber es war nie dieses so, boah, ich liebe das über alles. Und ich habe diesen Film nachgeholt und auch das Sequel, das 28 Weeks Later. Aber dieser erste Film ist schon was ganz Besonderes. Also das ist schon, ich würde schon fast sagen, ein Horrormeisterwerk, einfach weil es so anders ist in der Art, wie es gefilmt ist. Es ist eigentlich ein Drama, was sich in dieser Apokalypse-Situation ausbreitet. Ich finde, es gibt wenig Filme, die so eine Apokalypsen-Situation so gut nachstellen, weil der Film zeigt die ganze Zeit auf, was machst du, wenn es einfach keine Menschen mehr gibt, die irgendwie Essen produzieren, die dafür sorgen, dass irgendwie die Straßen gesäubert werden, die einfach irgendwie dafür sagen, dass die Welt weitergeht. Und das hat der Film so gut gemacht und der ist so düster, dunkel und eklig und eigentlich hilflos und am Ende trotzdem mit ein bisschen Hoffnung. Und Danny Boyle ist aber auch ein unfassbar guter Regisseur. Ein sehr, sehr krasser Film, der mir sehr gut gefallen hat. Das Sequel war für mich eine Katastrophe. Das Sequel hat eine extrem gute Opening-Scene und danach geht's wirklich bergab. Und jetzt kam nach all den Jahren, was waren das, ja, 23 Jahre, kam jetzt eigentlich das direkte Sequel zu dem ersten Teil und wieder von Danny Boyle und ist auch ein sehr guter Film geworden. Auch was komplett anderes. Es geht um eine Gemeinschaft, die auf einer Insel lebt und schon seit Jahren mit diesem Zombie-Virus umgeht und es gibt und die leben dort frei von diesem Virus, das ist einfach eine ganz kleine Gemeinschaft und die natürlich, weil es nicht mehr dieselben Ressourcen gibt, wie in einer funktionierenden Gesellschaft leben, die wie ein bisschen wie vor 30 Jahren, also ohne Internet und ohne Fernsehen und so, aber kommen zurecht und es gibt immer wieder ein Ausbildungsritual, wo die Männer mit ihren Söhnen aufs Festland gehen und dort Zombies erlegen. Und damit die Männer erwachsen werden, weil diese Insel ist auch von so einem Zaun umgarnt und falls dann irgendwelche Zombies rüberrennen sollten, können die sich wehren. Ja, und wie gesagt, dann passiert halt bei dieser ersten Mission, es geht um einen Vater-Sohn-Duo mit einer Mutter, die irgendwie eine Erkrankung hat und die sich nicht mehr bewegen kann und die machen halt einen Ausflug aufs Festland und bringen Zombies um. Und da passiert aber irgendwas geht schief und am Ende schaffen sie es, sich knapp zu retten, aber der kleine Junge beschließt, nochmal aufs Festland zu gehen, weil er irgendwie gehört hat, dass es wohl einen auf dem Festland einen Arzt gibt, einen von den wenigen Ärzten, weil es gibt auf dieser kleinen Insel keinen Arzt, der irgendwie seine kranke Mutter irgendwie behandeln kann, und er will diesen Arzt trotz der Zombies, die dort leben, ausfindig machen. Und es ist auch hier wieder eigentlich ein menschliches Drama. Es geht eigentlich um einen Jungen, der seine Mutter retten möchte, und im Hintergrund ist diese Zombie-Apokalypse. Sehr gut gemachter Film, und es gab dann Szenen, wo ich echt dachte, boah, warum catcht das mich jetzt so emotional? So. Mhm. Und ich fand es sehr erfrischend, weil es nicht, es gibt richtig eklige Horrorszenen im Film, also da haben die echt Vollgas gegeben. Es gibt in dem Film auch so einen schwangeren Zombie, und das ist so, oh, so eklig, weil du diesen Zombie hast, diese Frau, die am Durchdrehen ist, und dann mit diesem schwangeren Bauch, und unten kommt das Blut aus der unten raus, so, weil dieses Zombie-Kind gleich geboren wird, oder ist es ein Zombie-Kind oder nicht. Wirklich an die Grenze gehend eklig, und dann trotzdem diese traurige Familiengeschichte. Also, die machen jetzt eine neue Trilogie. Ende des Jahres oder Anfang des neuen Jahres kommt dann nämlich der zweite Film raus aus dieser neuen Trilogie, die die dazu machen. Von Nia Da Costa gedreht. Das ist die, die das Candyman Remake gemacht hat, was ich auch ganz cool fand. Mhm. Aber Bro, ich sag dir ehrlich, gerade den ersten Film, wenn du kannst, dann hol den nach, weil es ist krass. Also ich hab jetzt den Hype verstanden dafür.
Ja. Ja, ich habe letztens tatsächlich überlegt, den ersten anzufangen. Da war ich so, also ich habe den angemacht. Ich war dann doch nicht so
Lo-Fi-Stimmung.
In so einer Lo-Fi-Stimmung jetzt so einen Film zu watchen, der nicht mal disrespectful gemeint, aber so schlecht aussieht. Ich weiß, das ist natürlich ein riesen Stilmittel, aber werde ich nachholen müssen, gerade den ersten und den neuen, damit ich up to date bin, auch für die nächsten Teile. Aber ich habe tatsächlich sehr, sehr viel Gutes gehört, und den packe ich mir auf die Liste auf jeden Fall.
Also, das sind eher so wie so Survival-Filme, so ein bisschen so, ich habe das nie geguckt, aber ich glaube, es ist so Hunger Games-mäßig, du bist halt in einer apokalyptischen Welt und musst irgendwie deinen Arsch retten, und es ist so ein Konzept, was ich nicht immer feiere, aber die haben das echt mit diesem Horror-Unterton extrem geil gemacht, so. Ja. Also, aber ja, der erste, der hat mich echt, es war ein großer Blindspot für mich als Horror-Fan, und das habe ich dieses Jahr dann mal geändert. krass, ist wirklich krass gemacht, Es gibt zwei Filme, die hast du nicht gesehen, aber die würde ich ans Ende packen. Ich würde sagen, wir sprechen über die zwei großen Sachen.
Ja.
Die für mich zwei besten Filme des Jahres sind. Ich glaube, da bist du meiner Meinung.
Auf jeden Fall.
Der eine ist Bring Her Back.
Willkommen im neuen Zuhause. Du bist Piper und
Andy, mein Stiefbruder.
Wo ist dein Stock, Süße?
Den nutze ich nicht so gern.
Deine neue Schwester. Und Bruder, Oliver hat seine ganze Familie verloren, so wie ihr. Und er braucht ganz besondere Fürsorge.
Wer ist das?
Meine Tochter. Sie war blind, genau wie du. Aber sie ist ertrunken.
Wie hast du es verarbeitet?
Gar nicht. Manche glauben, die Seele verlässt den Körper Monate nach dem Tod.
Von den Philippou-Brüdern, das ist ein Duo aus, ich glaube, Australien oder Neuseeland, ich weiß es nicht mehr, ich glaube doch Neuseeland. Die waren früher YouTuber und haben so Comedy-Sketches gemacht, und vor 2-3 Jahren hatten die schon mal einen Film, den wir auch im Podcast besprochen haben, und zwar Talk to Me.
Ja.
Wo es auch ich glaube, es war wirklich Neuseeland, wo es um ein paar Teenies ging, die eine, ja,
ich habe nochmal geguckt, in Australien, ja.
Auch so Australien, die eine magische Gipshand gefunden haben. Und wie in so typischen Internet-Mutproben-Ritualen konnte man diese Hand anfassen, festhalten, und plötzlich hat man Visionen bekommen und wurde irgendwie, hatten eigentlich mit Geistern gesprochen in dem Sinne. Und das war ein sehr solides Horrordebüt, hatte auch einige extra richtig eklige Szenen. Ich erinnere mich bis heute, wo dieser kleine Bruder von der Protagonistin das macht und dann auf einmal sich dort den Kopf zerdonnert. Das war wirklich.
Ich fand den super geil, den Film, Bruder.
Das war krank hart, aber ich hatte damals noch meine Probleme mit dem Ende. Aber die Jungs hatten auf jeden Fall gezeigt, dass sie sehr gutes Händchen für Horror haben, für unangenehm, vor allem unangenehme Szenen. Und mit dem neuen Film haben sie wirklich das Wort unangenehm auf die Spitze getrieben. Also ich muss ehrlich sagen, es kamen auch einige brutale Filme raus in den letzten Jahren, aber die Härte auf diesem Niveau habe ich wirklich lange nicht mehr gesehen. So, erst recht nicht bei einem Mainstream-Film, und das hat mich sehr stark erinnert an diese Reihe von diesen French Extremity-Filmen, die Anfang der 2000er für Furore gesorgt haben, wie High Tension, Martyr zum Beispiel, der legendäre Film, alle diese so wirklich ultra brutalen, Frontiers auch, diese ultra brutalen französischen Filme. Mhm. Und eigentlich hast du hier, ähnlich wie ich das gesagt hatte, zu 28 Years Later, du hast ja eigentlich ein Familiendrama, eigentlich ein Geschwisterdrama, wirklich Drama, zwischenmenschliches Drama, eingepackt in so eine unfassbar bitterböse Horrorstory. So. Ich hatte viel Gutes vorher gehört, aber der Film, das war echt, ich saß im Kino und dachte mir so, boah, Alter, also da gab es wirklich Szenen, da wollte ich weggucken, und das passiert selten. So, weil in dem anderen Film, über den wir reden, da gab es auch gruselige Szenen, so, aber da war ich irgendwie viel mehr gefasst, aber der Film hat mich echt ganz, ganz böse erwischt, vor allem, weil du für die Geschwister, aber auch für die, sagen wir mal, böse Person, sogar für die böse Person in gewisser Art und Weise, auf eine fucked up Art und Weise Mitgefühl aufbringen konntest.
Ein bisschen Verständnis war da auf jeden Fall.
Für die, die es nicht gesehen haben, es geht um zwei Stiefgeschwister, einen Jungen, der irgendwie so 16, 17 ist, und seine kleine, ja, blinde Stiefschwester, kleines asiatisches Mädel, und die haben mit ihrem Vater zusammengelebt, aber der Vater hatte Drogenprobleme, so, und generell auch Depressionen, und eines Tages kommen beide von der Schule zurück, sie wurde auch immer wieder gemobbt und so von ihren Schulkameraden, weil sie blind ist, und eines Tages kommen die nach Hause zurück und entdecken den Vater tot, finden den Vater tot in der Dusche auf. Und landen dann halt über ein Adoptionssystem bei einer Pflegefamilie, aber eigentlich bei einer, ja, Pflegedame. Und diese Pflegedame hat auch schon, also diese Pflegedame hat selbst eine Tochter verloren. Die Tochter ist verstorben. Und diese Pflegedame hat schon einen kleinen Jungen aufgenommen, der extrem komisch ist. So richtig autistische Züge hat, der redet überhaupt nicht mehr. Und irgendwas an dem ist richtig creepy. Der ist auch, ich glaube, der hat auch Tiere gequält und dermaßen, und der steht dann manchmal komisch vor deinem Zimmer und guckt dich weird an. Also irgendwas ist off. Und sie, diese Pflegedame, die ist so richtig, die ist kess und die ist frech und die macht Witze, und gleichzeitig ist sie so richtig outgoing, und dann haben die dann sind die auf der Beerdigung ihres Vaters, diese zwei Geschwister, und da sagt die schon so ein paar komische Sachen, wo die sagt so, du küsst jetzt deinen toten Vater bitte, so, wo du dir jetzt schon denkst so, what the fuck, Alter, lass die doch trauern, wie du möchtest. Aber dann kommt die Szene, wo die nach der Beerdigung bei sich zu Hause sitzen und sie sagt, was wollt ihr denn eigentlich machen? Und der sagt so, na, eigentlich würde ich mich am liebsten betrinken. Und dann sind die dort und besaufen sich und rasten dort aus und tanzen zur Musik. Und du denkst dir so, ey, die Frau hat so viel Hartes durchgemacht, auch durch den Verlust ihrer eigenen Tochter. Guck mal, wie sie jetzt gerade für die Kinder da ist. Die spielt mit, die tanzt mit, die besäuft sich, die hat Spaß. Und irgendwie in dieser unfassbar schmerzhaften Situation sind die füreinander da. Und du wirst so in diesen Bann hineingezogen, in diese persönlichen Geschichten von diesen Leuten, und dann wird die Geschichte Stück für Stück, weil irgendwas nicht stimmt, auch mit diesem Pflegekind, was sie noch aufgenommen hast, immer mehr reingezogen, die ganze Zeit, irgendwas ist hier falsch. Irgendwas stimmt an dieser Familie nicht. Und ich will eigentlich gar nicht viel mehr sagen, weil ich will es auch nicht spoilern, weil es ist wirklich ein Film, den sollten Leute gucken, weil der hat mich umgeboxt im Kino. Aber da sind so Szenen drin, gerade in dieser Küchenszene, wo der ältere Bruder mit diesem jüngeren Pflegesohn dort alleine ist und ihn da füttern möchte und so. Ich sag nur die Verbindung Messer und Zähne. Das sind so Sachen, Bruder.
Ja, das hat mich, Alter, so gefickt, Alter.
Alter, das war so krank. Das sind so wirklich so Sachen,
die was so, diese Kinder die wussten natürlich genau auf sich genommen haben. Das ist irre, Alter.
Man muss auch sagen, dadurch, es geht eigentlich um drei Kinder. Der eine ist zwar ein bisschen erwachsener, aber eigentlich geht es um drei Kinder.
Ja, das sind Kinder.
Diese drei Kinder werden auf unterschiedliche Art und Weisen gefoltert. Gefoltert, ja. Misshandelt und gefoltert. Ja. Und das Schwierige ist, ich würde auch nicht sagen, dass du kannst nicht sagen, weil der Film hat eigentlich auch traurig gemacht. So. Der Film ist ultra traurig. So.
Todes.
Es ist nicht so, die werden nicht zum Entertainment von dir gefoltert. Weil, weißt du, es ist nicht so, dass du sagst, oh krass, guck mal, der Junge hat auf die Fresse bekommen oder dem wurde das und das angetan, sondern du fühlst dich richtig eklig. Weil, ja, wenn, wenn die den Film so gemacht hätten, nach dem Motto, oh, guck mal, lach dir jetzt einen ab, wie das Kind gefoltert wird, okay, dann wäre es schwierig geworden, aber diese Kindesmisshandlung, die ist einfach nur traurig. So, die ist wirklich boah, so unangenehm des Todes.
Ja.
Weil der Film spielt auch mit diesen ganzen, ja, der spielt auch mit der Situation, der spielt auch damit, dass die Protagonistin, die Pflegeschwester, dass die blind ist. Der spielt damit, dass dieser Typ so autistisch ist. Der spielt damit, dass der andere Junge irgendwie dort die ganze Zeit Handelübungen macht und Albträume hat. Und es ist so, es ging richtig unter die Haut. Und ohne jetzt diese Handlung zu spoilern, weil wirklich, das würde den Film kaputt machen. Es gibt dort in dem Film eine Person, die sich gewisse Found-Footage-Aufnahmen anguckt. Die guckt sich Videos an, okkulte VHS-Kassetten von irgendeinem Ritual aus Russland. Und das war eine der gruseligsten Sachen, die ich seit Jahren gesehen habe.
Das sind die besten Found-Footage-Szenen seit Sinister im Horror-Genre, meiner Meinung nach. Gerade wo wir das Fakten, Thema.
Gehe ich mit, das ist ein Statement, das ist ein großes Statement, aber ich gehe absolut mit. Bro, das war geisteskrank.
Boah, das war so. Echt. Und ich habe mir wirklich gefühlt, wie als ob ich das irgendwo auf Reddit gefunden habe von 1997, irgendwo aus dem Tschetschenienkrieg oder so.
Ich weiß.
Das war gottlos gruselig, Alter.
Auch dieses russische Voice-Over und so, das war geisteskrank eklig, Alter.
Und das war so extrem unerwartet. Also es hat sich ja aufgebaut. Du meintest ja, diese Frau, die Kinder zur Pflege adoptiert hat, ohne jetzt zu spoilern, wie gesagt, den Film muss man gesehen haben. Die ist komisch, die sagt komische Sachen, die verlangt komische Sachen von denen. Die vermisst ihre Tochter und verbindet das ganz, ganz komisch mit diesen Pflegekindern. Aber die Verbindung zu diesen Ritual-Footage, Found-Footage-Sachen aus Russland, Bruder, das hat mich tot gescared im Kinosaal. Da war mir auch scheißegal, was da an Jumpscares kommt oder so, weil so viel war es nicht. Es war einfach nur.
Das stimmt, ja.
War wirklich verstörende Scheiße. Und in Bezug dazu, dass man einfach diese, ja, Grenzen kann man ja nicht sagen, es wird ja immer lockerer, aber diese Kinder, diese Tortur, die sie da durchmachen, Bruder, diese 105 Minuten da in diesem Film, es ist.
Boah, das war heavy. Das war geisteskrank.
Echt schwer.
Du leidest einfach so mit. Du leidest so mit. Und das ist halt eben oft bei Horrorfilmen das Problem, gerade bei so Slashern, weil auch die Zeit fehlt. Am Ende des Tages sind dir die Leute egal. So.
Ja, die weißt sterben.
Du hoffst dann auf einen guten Kill. Aber bei den beiden, also die Ängste und die Zweifel, und das war so gut dargestellt, vor allem, weil das auch unfassbar, jeder kennt das, du bist irgendwie neu in irgendeiner Situation, die du nicht kennst. Natürlich ist das awkward, also das hat auch gut nachgestellt, diese Funktion, so nach dem Motto, du lebst jetzt in einer Familie, die nicht deine ist. Natürlich ist das komisch, natürlich sind die Abläufe nicht normal, natürlich ist das komisch, natürlich fühlst du dich schlecht, vielleicht hat die Frau hat auf einmal gar keinen Bezug dazu, vielleicht ist das normal, dass du in deiner Familie halt, keine Ahnung, sonntags 3 Stunden am Handy gehangen hast und dann dir irgendwelche TikToks anguckst, jetzt bist du in dieser neuen Familie und die sagt dir erstmal, was machst du denn die ganze Zeit mit dem Handy und so, also diese typischen Sachen, die so ungewöhnlich sind, wenn du in so einer neuen Umgebung bist, und das hat der Film so gut aufgebaut und auch diese Leute und die Ängste und dieses Unwohlsein, du leidest so richtig krank mit und diese armen Kinder gehen einfach durch die Hölle, Alter, wirklich, jedes Mal, wenn du denkst, es kann nicht schlimmer kommen, kommt es noch ekliger, Alter. Das war wirklich.
Also generell davon gesprochen, wie gut die Kinder das spielen und wie gut die Kinder in ihrem Alter spielen, realistisch.
Alle drei.
Bruder, ist es, das ist so, so gut gemacht, auch später, wo die Beziehung so ein bisschen bröckeln unter den Kindern, beziehungsweise unter den beiden Geschwistern. Die Beziehung wird so ein bisschen unter, hier auf die Probe gestellt. Ich finde das so realistisch gemacht, wie das jüngere Kind, beziehungsweise die sensible, blinde Mädchen, was auch irgendwo eine Mutterfigur sucht und keine Ahnung, keinen Elternteil mehr an ihrer Seite hat.
Wie sie auch gegen ihren Bruder aufgehetzt wird.
Ja, es ist so manipulative Drecksscheiße einfach. Also es ist so realistisch gemacht einfach. Und sie, wie du gesagt hast, selbst die ekelhafte Pflegerin, die Sozialarbeiterin, die kann man auch irgendwo verstehen, weil sie so einen riesen Schmerz von ihrer Tochter noch mit sich trägt und die einfach ja jetzt jemanden ausspielen muss, dass die dieses blinde Mädchen für sich alleine hat, beziehungsweise die steuern kann, wie sie braucht, für ihre Zwecke, auf die wir jetzt nicht eingehen, aber absolut krank. Plus noch im Hintergrund, dass diese Ritualscheiße abläuft und so gut gemacht ist.
Ich find's auch gut, weil Leute geschrieben haben, ja, wir wissen nichts darüber, ist doch okay. Du hast doch sofort verstanden, worum es geht. Ich brauche keine Erklärung, woher das kommt, wer das ist, warum man dieses Ritual macht. Du hast doch anhand des Filmes verstanden, warum es dieses Ritual gibt und was der Zweck von diesem Ritual ist. Ja. Wie dieses Ritual oder diese VHS-Kassette gefunden wurde, ist doch vollkommen egal.
Ach, da müssen wir wissen weg doch, von,
das, Bruder. Wir wissen doch, dass das zum Beispiel das Darknet oder so voll von abgefuckter Scheiße ist, genau. So, weißt du? Ob das realistisch ist oder nicht, ist jetzt erstmal egal. Das ist ein Horrorfilm, aber ich kann mir relativ leicht erklären, dass man irgendwo in den dunklen Ecken des Internets an irgendeine Scheiße gekommen ist. Weißt du, was ich meine? Also ich brauche da keine Erklärung dafür. Ich kann mir das schon denken. So.
Ja.
Wirklich, wirklich harter Horror. Oh, echt harte Nummer. Harte Nummer.
Gerade wo du das so aufarbeitest nochmal und mich
zurückdenke. ich war richtig gestresst nach dem Film, Alter. Ich war so richtig so.
Ich hab den mit meiner Freundin geschaut.
Ja, du hast die Maus aber auch gequält, also echt.
Da war sie wirklich gequält. Also wir kommen noch später zu Weapons. Ein Riesenhighlight in dem Jahr. Das haben wir zusammengeschaut. Ich habe mich auch gut erschrocken in dem Film, hat die sich totgelacht. Die ist nicht so schreckhaft. So, weißt du, so, also die kriegst du nicht so überrascht mit so Jumpscares oder so. Mhm. Aber wenn es so eklig wird, dann hat sie mich nur noch so angeschaut, so, ist das dein Ernst, so. Weil ich habe ihr gesagt, so, Schatz, ne, der Film wird, der wird hart. Sie dachte aber hart, gruselig, beziehungsweise einfach, erschreckend auf Horrorfilmebene, aber nicht auf so einer unmenschlichen, ja, das war auch die Art von Gore, die gewählt wurde, war auch so unangenehm, Alter, Selbstverletzung und so eine Scheiße, Bruder, das ist schon hart zuzuschauen, wenn man nicht geübt ist in dem Genre vor allem.
Es war brutal.
Ja.
Es war geisteskrank hart. Also, ich muss ehrlich sagen, es ist gar nicht, jetzt auch wenn ich darüber rede, es ist gar nicht so eine einfache Entscheidung für mich zu sagen, was der Horrorfilm des Jahres ist, weil ich finde, Bring Her Back ist nicht weit entfernt, sage ich dir ehrlich. So.
Ich finde es schwer, wenn wir gleich nochmal über Weapons reden, weil beide sind was komplett Eigenes, komplett Neues, was nicht mal ansatzweise da gewesen ist und so unique geschrieben und so gute Schauspielerwahl. Gerade auch bei Bring Her Back, alle Nebencharaktere, die aufgetaucht sind waren nicht viele, ne? Also der Film ist.
Ja, aber auch die Frau von diesem Sozialamt, die war perfekt für diese Rolle ausgewählt.
Perfekt.
Weil genau solche Frauen arbeiten in so einer Verwaltung, weißt du, was ich meine? Also das war.
Aber ich fand das dann auch wieder, dieses Porträtieren von diesem Menschlichen, also was man auch von so einer Sozialarbeiterin erwarten würde, wenn dir jemand sagt, hey, da passiert irgendwas Komisches, dann in der Realität wird das Ganze so ein bisschen abgewunken oder bei irgendwelchen Beamten generell, die sind ja, bis man die zum Arbeiten bekommt, da dauert es ja so ein bisschen, das kennt man ja auch aus der Realität. Aber die war dann auch dieses Besorgte, als sie überzeugt wurde, ohne jetzt zu spoilern, das war einfach realistisch gemacht. Einfach realistisch und geil gemacht.
Ja.
Und gerade Hut ab an diese Jugendlichen und Kinder zum Teil noch, die sich den Arsch abgespielt haben. Also
das war wirklich krank. Das war geisteskrank. So. Also, boah. Für mich ein unfassbarer Step-up zu Talk to Me.
Ja.
Und ich bin echt gespannt, was die bringen, aber also diese YouTuber-Brüder, die machen keine Witze, Bro.
Das ist schon eine Ansage, Alter.
Das war eine richtige Ansage. Also das war richtig Schlag in die Magengrube, der Film. Echt, das war geisteskrank. Wenn wir über YouTuber sprechen, sprechen wir über einen anderen ehemaligen YouTuber, der Ende 22 mit seinem Film Barbarian einen großen, wie soll ich sagen, schon ein Ausrufezeichen gesetzt hat im Horrorgenre mit einem Film, den ich unfassbar geil fand.
Super.
Ich glaube, du würdest mir da auch recht geben. Ein Film, der sofort gezeigt hat, okay, hier ist eine neue Stimme im Horror, der lustig war, der eklig war, der gruselig war und das irgendwie, also der diesen Humor reingekriegt hat, ohne dass der Horrorfilm dann lächerlich wird. So. Und,
der hat den geilsten Cut aller Zeiten mitten im Film. Ja, noch nie da gewesen, meiner Meinung nach.
What up, faggot?
Und Barbarian war ein unfassbarer Knaller. Den gibt es auch immer noch auf Disney Plus, wenn ihr euch den angucken möchtet. Einer der besten Horrorfilme der letzten 5 Jahre, würde ich wirklich sagen. Und Zach Cregger, der Regisseur, über den wir reden, der hat dieses Jahr mit Weapons seinen neuen Film herausgebracht. Ein Film, der heiß erwartet wurde. Ein Trailer, der auch extrem Lust gemacht hat. Ich weiß, wir haben uns auch über den Trailer unterhalten. Und als der Film kam, habe ich schon nur Gutes gehört. Und ich bin dann auch direkt Opening-Wochenende dann ins Kino gegangen. Und ich hatte den Spaß meines Lebens. Im ja. Guten wie im Schlechten.
Dies ist eine wahre Geschichte, die in meiner Stadt passiert ist. Also dieser eine Mittwoch beginnt wie ein ganz normaler Schultag. Aber heute war es anders. In jeder anderen Klasse waren alle Schüler anwesend. Nur Mrs. Gandys Klassenzimmer blieb vollkommen leer. Und wisst ihr wieso? Weil diese Kinder in der Nacht zuvor genau um 2.17 Uhr aufgewacht, aufgestanden, nach unten gegangen und in die Dunkelheit verschwunden sind. Und keines von ihnen wurde je wiedergesehen.
Ich verstehe das überhaupt nicht. Warum gerade ihre Klasse? Warum nur ihre?
Wo sind unsere Kinder?
Wir haben hier sehr viele aufgebrachte Eltern. Ich halte es für besser, wenn sie sich eine Weile zurückziehen.
Ich finde, er hat sich ja eigentlich hier nochmal gesteigert und hat eine unglaubliche Odyssee geschaffen. Ein Film, der auch hier so viele verschiedene Atmosphären mischt, so viele verschiedene Moods mischt, auch hier ganz viel Humor drin ist.
Sehr viel.
Und trotzdem noch unfassbar gruselig ist. Das ist schon eine Meisterleistung. Und der hat was gebracht, was ich finde, wir so im Horrorgenre noch nicht gesehen haben. So. Es geht darum, dass in einer Kleinstadt. Es geht um eine Schulklasse in einer Kleinstadt und von einer Nacht auf die andere verschwinden alle Kinder, bis auf einen Jungen aus dieser Klasse spurlos. Es gibt Security-Footage-Aufnahmen, es gibt Aufnahmen von irgendwelchen Kameras, die an Garagentoren montiert sind, wie die Kinder losrennen, die Arme ausgebreitet, so als würden die fliegen und alle rennen irgendwo los, aber keiner weiß, wohin die irgendwie rennen. Und alle Kinder aus dieser Klasse sind weg, bis auf einen Jungen. Und es geht eigentlich, die Hauptdarstellerin ist die Lehrerin, diese Klassenlehrerin von der Klasse, gespielt von Julia Garner, die man aus Ozark kennt, auch eine super Schauspielerin. Und natürlich darum, wie diese Stadt damit umgeht, dass die Kinder verschwunden sind. Der Film ist in Episoden erzählt und alle diese Episoden folgen unterschiedliche Leute. Eine Episode verfolgt die Lehrerin, eine andere Episode verfolgt Josh Brolin, der einen Familienvater spielt, dessen Sohn auch verschwunden ist. Eine Episode verfolgt einen Polizisten, eine andere einen Junkie und so weiter und so fort. Und durch diese Episoden bildet sich halt irgendwie ein Stadtbild. So, weil alle irgendwie, es, dieses Verschwinden der Kinder betrifft die ganze Stadt. Von der Lehrerin bis zum Junkie, alle haben irgendwas mit diesem Verschwinden zu tun oder alle reagieren auf ihre Art auf dieses Verschwinden der Kinder. Alle, ich liebe alleine schon, dass dort so eine gewisse Detektiv-Story ist, weil natürlich voll. Du willst herausfinden, was ist mit diesen Kindern passiert. Und alle haben unterschiedliche Motivationen. Und am Ende wird dann natürlich wird irgendwie aufgelöst, was da eigentlich passiert ist. Und der Film hat, ich weiß nicht, wie dieser verdammte Sack das geschafft hat, aber der Film hat so viele verschiedene Perspektiven, so viele verschiedene Elemente, die da mit reinspielen. Und trotzdem geht am Ende alles irgendwie auf für mich. Es ist ein kleines Horrorwunder, wirklich. Unfassbar geil gemacht. Ich kann gar nicht über den Film reden, ohne da viel zu spoilern. Und das möchte ich eigentlich nicht. Natürlich ist die Lehrerin die Hauptdarstellerin, aber dadurch, dass wir immer wieder anderen Leuten folgen, wird mit jeder Situation das Puzzlestück immer weiter ausgefüllt, bis wir dann auch eine geisteskranke Klimax haben, geisteskrankes Ende, wie ich finde. Ja. Aber da sind einige Szenen drin, Alter, die werde ich mein Leben lang nicht vergessen. So, also zum einen gibt es eine Szene, wo die Lehrerin alleine im Auto sitzt und Haus beobachtet und einpennt. Und das ist eine der gruseligsten Szenen, die ich seit Jahren gesehen habe. Das ist unfassbar geisteskrank. Ja. Da kommt dann aus dem Haus, was sie eigentlich beobachten möchte, kommt eine Person raus. Und du denkst, diese Person läuft an dem Auto vorbei und du hast schon deinen Atem angehalten und du denkst, Alter, was zum Fick. Und diese Person läuft an dem Auto vorbei und du denkst dir so, okay, huf. Und das einfach nur durch Sounddesign, du hörst einfach nur den Sound, wie die Autotür sich öffnet. Und ich dachte mir so, ha, cool, war mein Jesus Christus, ich habe mich bekreuzigt in dem Kino, Alter, ich war tot, wirklich. Das war geisteskrank gruselig. Und auch der Vater, der seinen Sohn vermisst, und das kommt ja auch noch dazu, diese Lehrerin wird angefeindet, weil alle natürlich denken, sie hat was mit dem Verschwinden der Kinder zu tun. Auch genauso der kleine Junge, der nicht gekidnappt wurde, wird ständig befragt, wo sind die Kinder, was ist los, und der weiß von nichts, der hat keine Ahnung, der möchte in Ruhe gelassen werden, der soll geschützt werden, die Stadt ist in Aufruhr, jedenfalls dieser Vater versucht seinen Sohn zu finden und der hat immer wieder Visionen oder Träume. Da gibt es auch eine Traumsequenz, die der Vater hat. Da gibt es einen Jumpscare.
Das ist so fies, Alter.
Das hat mich echt zerlegt, so. Das war geisteskrank. Du hast mich ja gefragt, wie der Film ist, und ich meinte so, ja, der ist jetzt nicht so nur todesgruselig, der ist auch lustig, und du meinst so, okay, mal sehen, aber du hast mir dann geschrieben, Bruder, mich hat's zersägt in dem Kino.
Bruder, ich bin dreimal fies zusammengezuckt, Bruder. Du weißt ja noch bei Longlegs, wie ich da den
Bei Longlegs hast du ein Looping gemacht,
ich Bruder. Ich hab da wirklich Stabhochsprung gemacht, einfach durch den Kinosaal. Also geistesgestört. Aber die Jumpscares, die der Film hatte, der hatte meiner Meinung nach viele, also die für mich ankamen als Jumpscare. Bruder, es war so gut. Also der Film hat dir trotzdem genug Zeit gelassen, so ein bisschen. Also es war jetzt kein ADHS-Kino, weil das brauche ich auch nicht mehr bei Horrorfilmen, die dich bombardieren mit Jumpscares etc. Diese humoristischen Szenen, dann dieser Wechsel zu der Perspektive von diesem Junkie, zu diesem Stadtjunkie.
Ich dachte mir erst so, was zur Hölle ist das? Aber das war so gut gemacht.
Das war so gut gemacht, weil die Kinder verschwinden. Das kann man ja sagen, ist kein großer Spoiler. Die Kinder verschwinden und es gibt ja natürlich ein großes, wie nennt sich der englische Begriff dafür? Für dieses Geld.
So ein
Reward für Falllösungen oder große Tipps, genau. die der an die Polizei geben kann. Und der Typ ist einfach, der geht über Leichen, um sowas zu erreichen, weil er
crackabhängig ist.
Weil er einfach fucking abhängig ist, was so naheliegend ist einfach. Und dieses Zusammenspiel mit dem Cop, der auch einfach am Durchdrehen ist, ist so großartig. Die Romanzen, die trotzdem noch im Film eingebaut werden, die unfassbar kompliziert sind und ja, gar nicht reinpassen in dieses ganze Drama eigentlich, aber das trotzdem so schön und sauber einzubauen, dass es trotzdem die Handlung nicht stört oder den Grusel nicht stört, das ist wirklich ganz, ganz, ganz großes Kino.
Auch der schwule Schulleiter und diese Szene dann später, das, wo der dann angerannt kommt, Bruder, das war geisteskrank.
Also diese Art von Besessenheit, die manche Leute dann entwickeln, also ist auch so unterhaltsam und so krass gemacht, so brutal, blutig und einfach, ja, du denkst dir, also ich saß da drin, wie gesagt, da auch kein Trailer richtig geguckt, war ich auch froh drüber, hätte dir aber auch nicht so viel verraten, das war auch cool. Du fragst dich, wieso Weapons, also so wer wird zur Waffe gemacht, was wird zur Waffe gemacht, was ist die Waffe, dann es gab eine Szene in diesem Traum. Mhm. Wie gesagt, falls es Spoiler für jemanden ist, dann 10 Sekunden vorspulen, wo so extrem, also so Waffen an.
Ja, so ein
Maschinengewehr einfach.
Ja, so eine AR-16 oder so einfach über dem Haus schwebt.
Genau, und wie gesagt, das erste Mal, dass man das Thema. Wo der Vater auf dem Weg ist, sich dieses Mysterium zu erklären irgendwie, taucht dann, wie gesagt, diese riesige Waffe über dem Haus auf, wo er denkt, dass sein Sohn sich aufhält, oder das, wo sein Sohn sich im Traum aufhält. Und ich dachte mir so, welche Richtung will man jetzt gehen? Wieso ist das so? So.
Ich glaube ja auch, weil es nahe liegt, und da war zu dem Zeitpunkt war ja nicht klar, was damit gemeint ist, ich glaube auch, dass es trotz allem eine große Allegorie ist auf das Thema School-Shootings und wie eine Community damit umgeht. Das ist zwar nicht das, was im Film passiert, das kann ich euch jetzt schon sagen, aber die Kinder sind weg. Und die Eltern versuchen damit umzugehen, das ist ja eine ganz klare Parallele dazu, was passiert, wenn in Amerika wieder mal irgendein Typ durchdreht und in seiner Schulklasse Kinder tötet und wie damit die Community umgeht. Also ich glaube schon, dass der Titel, auch wenn er in dem Film, wenn man den guckt, was anderes bedeutet, ich glaube schon, dass der Regisseur, dass der Cragger wusste, auf was er damit anspielt, und diese Spiegelung von dem Verhalten, die gibt es trotzdem. Also es gibt schon Parallelen dazu, wie eine Community kaputt geht daran, weil es ein School-Shooting gab und die Klasse plötzlich leer ist, weil alle dort ermordet wurden. Also das liegt für mich auf der Hand. So.
Und vielleicht auch
also ich glaube, trotz allem,
so ein Scapegoat, den man sich dann raussucht als so ein Mob von Elternteilen.
Genau, also ich glaube, also ich finde, diese Doppelung ist so offensichtlich, dass ich nicht glaube, dass das Zufall ist. Weißt
du? Das kann gut sein, ja. Also wie gesagt, man fragt sich, wo geht der Film hin? Er driftet sehr, also so sehr ins Horror-Genre ab dann zum Ende beziehungsweise im größten Teil der zweiten Hälfte des Films. Aber so gut gemacht, dieses ganze Flüche-Thema ist ja, schwarze Magie.
Der driftet ja dann eigentlich fast in ein bestimmtes Genre ab, aber wenn ich das jetzt sagen würde, welches, würde ich das spoilern so, und wir können auch leider über eine Rolle nicht reden, obwohl diese Rolle unfassbar krass gespielt wurde.
Die Rolle unfassbar des crazy. Films,
Also, gruselig, eklig, gemein, fies, alles mit dabei, so. Ja. Und trotz dieser ganzen entertainenden Sachen wird immer noch einer draufgesetzt. Ich meine, diese Rolle erscheint, oder diese Person erscheint ja erst später in dem Film, muss man auch noch sagen. Und die wertet das Ganze ja noch so auf, diese Story mit ihr. Und ich finde, ja, das Ende ist auch so geil gemacht und brutal und irgendwo auch lustig und trotzdem traurig auch. Alles, was ich mehr sagen würde, würde das spoilern. Aber Zach Cragger, Bruder, das ist the real deal, sag ich dir, wie es ist. Der Homie hat jetzt zwei Home Runs gelandet, so im Horrorgenre. Ja. Also. Es ist. Leute hypen ja Jordan Peele so hoch und der hat auch coole Sachen gemacht, aber Bro, ich setze mein Geld auf Zach Cragger, sag ich dir, wie es ist. Oder ja. die Philippou-Brüder so.
Ja.
Also.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Also ich glaube, wir können es schon sagen, das ist schon der Horrorfilm des Jahres. So.
Ja. Ja, von der Komplexität auch einfach, wie was es für ein guter Film ist. Das Zusammenspiel auch von guten Schauspielern. Also
ich finde, durch diese einzelnen Episoden und durch diese kleinen ganzen Details, die drin sind, eignet sich der Film auch super für einen Rewatch.
100%. Ich habe den Film auch tatsächlich 4,5 Sterne gegeben. Ich lasse immer gerne einen halben Stern. Also wenn der Film mich komplett abholt, lasse ich gerne einen halben Stern offen für einen Rewatch. Aber das ist ein 5-Star-Horrorfilm, Bruder.
Mhm. Gehe ich absolut mit dir mit. Das ist für mich der beste Horrorfilm des Jahres. Und ich glaube, trotz allem, es kommen zwar noch 2-3 Sachen raus dieses Jahr, aber der wird nicht getoppt werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Das
ist auch für mich seit Long Legs der beste Horrorfilm.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht heute, ich glaube, wir bräuchten mehr Zeit, um das zu machen. Das können wir vielleicht nächstes Jahr machen oder so. Aber ich denke, Top 5 der letzten 5 Jahre, wenn man das schon so betrachtet. Also ja, seit 2020.
Er ist für mich der zweitbeste der Dekade bisher.
So, also Longlegs, Weapons, Barbarians auch da oben mit dabei.
Ja.
Ich habe nicht mehr im Kopf, welche Sachen wir noch gekürt haben. Das ist zu viel.
Der letzte Scream-Teil, bester Slasher der letzten 5 Jahre.
Ja, ja. Weil ich sage, dir sagen muss, dass ich den fünften nicht schlecht finde, so, echt.
Schlecht nicht, aber er kommt nicht an den sechsten ran.
Okay, gut. Naja, aber Scream ist noch eine Sache für das wird nächstes Jahr Thema sein, weil wir ja Scream 7 kriegen.
Yes.
Bin ich auch sehr gespannt. Aber ja, ich bin absolut deiner Meinung, es ist ein richtig krasser Horrorbanger gewesen und wir wurden auf jeden Fall vielleicht nicht in der Breite verwöhnt, aber das war schon echt ein Spitzenfilm so. Wenn man über die guten Sachen redet, muss man auch kurz die schlechten Sachen erwähnen. Ich habe noch 2 weitere Filme geguckt, die ich beide Trap fand, ja, die mich beide enttäuscht haben. Zum einen, weil wir ja so große Longlegs-Fans sind von Osgood Perkins, sein neuer Film The Monkey. Eine Adaption von einer Kurzgeschichte von Stephen King. Geht es darum, dass geht um Zwillinge, die so ein altes mechanisches Spielzeugäffchen entdecken, was ihrem Vater gehört hat, und die fangen an, mit dem Spielzeugäffchen zu spielen, und immer wenn dieses Äffchen irgendwie klappt, passieren irgendwelche schlimmen Sachen. Irgendwelche Köpfe explodieren oder irgendjemand, den sie lieben, stirbt, und über die Jahre hinweg passieren immer wieder Tragödien, die Babysitterin stirbt, die Mutter stirbt, Leute sterben im Umfeld, und die versuchen irgendwie dieses Äffchen wegzuschmeißen und sich dem zu entledigen, und nach Jahren kehrt der Fluch von diesem Spielzeugvieh zurück und es kommt wieder zu grotesker Gewalt, zu ganz schlimmen Sachen. Der Film versucht so ein bisschen so eine Horror-Satire zu sein. Brutale Mordszenen, wo irgendwie wirklich Leuten der Kopf platzt richtig oder irgendwelche komischen, so Final Destination-mäßig irgendwelche Unfälle passieren, wenn dieser Affe irgendwelche Jokes macht, und dann geht's um dieses komische Brüderpaar, Zwillingsbrüder, beide gespielt von Theo James. Der Film war Quark, Bruder. Also, muss ich wirklich sagen, der wusste nicht, ob er Horrorfilm sein möchte oder eine Komödie. Für mich hat beides nicht funktioniert. Ich fand die Horrorszenen auch nicht krass. Ich fand die Protagonisten alle unlikable, nervig, und es war leider Gottes, ich verstehe ungefähr, was erzeugt werden sollte, und der Film ist jetzt nicht unwatchable, aber es ist einfach keine geile Experience, und ich fand's dann echt ass, Bruder. Also da, ich bin froh, dass ich nicht ins Kino gegangen bin, und du hast dir auch was erspart, weil das war wirklich Nee, Bruder.
Sprich mich so wohl an.
Richtige Portion Mumpitz an der Stelle. Was aber noch größerer Mumpitz war, und deswegen ist es schade, weil irgendwie würde ich schon gerne wissen, was du sagst, weil ich weiß nicht, ob ich einfach mich zu sehr reingesteigert habe. Ich habe dieses Jahr, weil dann das Remake oder sagen wir mal das Requel gekommen ist, ja, I Know What You Did Last Summer, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, der erste Horrorfilm, den ich je in meinem Leben geguckt habe. Deswegen habe ich zu dem Original eine sehr, sehr enge Verbindung, geschrieben auch von Kevin Williamson, der Scream geschrieben hat. Der Originalfilm war ja auch eigentlich, naja, so ein kleines Rip-Off von Scream. Ja. Weil Scream so erfolgreich war, hat man die nächsten 5 Jahre nur noch solche Teenie-Slasher gemacht. Ein Film, der an meinem Herzen sehr nah dran ist, auch eine Jennifer Love Hewitt ist sehr nah an meinem Herzen dran, weil sie so eine tolle Persönlichkeit hat und ein Film, den ich immer gemocht habe, den ich immer mit meiner Kindheit verbinde. Ich habe den gerewatcht und ich finde den immer noch, ist kein perfekter Film, aber der ist cool, weißt du, Sarah Michelle Gellar ist dabei, Freddie Prinze Jr., so richtige 90er-Jahre-Helden. Und ich habe endlich den zweiten mal wieder geguckt, den ich damals nie zu Ende gucken durfte, weil ich vorgeschlagen habe, den bei meiner 10. oder 11-jährigen Geburtstagsparty zu gucken. Und meine damaligen Freunde, die waren alle Pussys und haben angefangen zu heulen. Meine Eltern haben den Film ausgemacht und gesagt, was bist denn du? Du kannst doch nicht deinen Freunden sowas Brutales zeigen und so. Und ich mir dachte so, ihr habt mir den ausgeliehen aus der Sächsischen Landesbibliothek, ja, hier in Dresden habt ihr mir das Cover ausgeliehen, weil wenn auf so einem Cover so 5 Teenies zu sehen sind, dann denkt man nicht, dass das ein brutaler Horrorfilm ist, weißt du? Mhm. Und ich wollte eigentlich meine Eltern baiten, dass ich den gucken kann mit meinen Freunden, aber dann haben meine ganzen Jungs angefangen zu heulen, dem war das zu gruselig. Und die haben mich gefickt einfach, anstatt die Fresse zu halten und mit mir I Still Know What You Did Last Summer zu gucken. Und ich hatte tatsächlich bis heute nie den zweiten Teil in der gesamten Länge geguckt. Habe ich nachgeholt, auch in Vorbereitung auf den neuen Film. Lustiger Film, cool gemacht. Aber Bruder, der neue, oh, Alter, so frustriert war ich lange nicht mehr. This isn't the first time there's been violence like this in Southport. Someone's coming after us. What are you waiting for? Es gibt eine neue Freundesgruppe. Es gibt wieder den Fall, dass die am Independence Day-Wochenende vom 4. Juli in Amerika wieder irgendwie Scheiße bauen, in einen Unfall geraten. Die versuchen wieder einen Tod von irgendjemandem zu vertuschen und der maskierte Fischer-Killer taucht wieder auf. Leute werden umgebracht. Es geht eigentlich gut los, auch wenn die Charaktere alles unfassbare Nuttensöhne sind. So wirklich alle unlikable. Wenn du das vergleichst mit dem Originalcast, da liegen Welten dazwischen, weil die alle auf einmal so, ja, und mein Freund wurde ermordet, ich muss jetzt erstmal einen Podcast hören, um runterzukommen und ich höre mir jetzt erstmal ein ASMR-YouTube-Video, gucke ich mir jetzt an und so dieses übertriebene Gen-Z-Gequatsche, wo ich abkotzen könnte, wo ich mir dann denke, bring die bitte alle um. Der Killer, richtig geil gemacht, geile Entrance, unfassbar gruselig. Und dann versuchen sie noch für die alten Fans Jennifer Love Hewitt und Freddie Prinze Jr. wieder reinzuholen. Machen das aber für 5 Minuten, bringt also auch nichts. Da gibt's noch eine Traumsequenz mit Sarah Michelle Gellar, mit CGI. Mhm. So mit so De-Aging-Technik. Warum? Und Bruder, das Ende hat mein Leben gefickt. Die haben echt fürs Ende einen Twist rausgeholt. Naja. Am Ende des Tages, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, das Original ist jetzt nicht ein Horrormeisterwerk, was du besudeln kannst. So, das ist jetzt nicht so, wo ich sage, oh mein Gott, die haben jetzt The Shining oder The Exorcist gefickt. Das geht nicht. Aber Bruder, ein bisschen Respekt musst du haben. Ja. Und deswegen, ich würde irgendwie, alleine um deine Meinung zu hören, würde ich gerne wissen, was du dazu sagst. Deswegen, ich könnte das Ende jetzt spoilern und mit dir darüber diskutieren, aber irgendwie denke ich mir, ich will wissen, ob du sagst, es ist nicht so schlimm. Aber Bruder, ich hatte diesen Film, ich habe gedacht, ihr wollt mich jetzt verarschen. Als Slasher, nur als Slasher ist der okay, Bruder. Also das ist nicht so, die Kills sind gut gemacht, sind cool umgesetzt, das will ich gar nicht schlecht reden, aber Bruder, von der Geschichte her, ich will aber gerne deine Meinung hören, Bruder, das würde mich echt reizen.
Ja, ich gebe mir den, ich will nur kein Geld dafür ausgeben, sonst den ziehe ich mir rein.
So, wir haben jetzt lange durchgehalten. Ich hab für das Ende der Folge noch eine Challenge für dich, Bruder Herz.
Ach so, kurze Anmerkung, ich habe auch noch einen Film im Kino geguckt, einen Horrorfilm.
Ah ja, stimmt ja.
Clown in a Cornfield war ein ähnlich großer Flop für mich. Also ich habe den Film von vornherein jetzt nicht irgendwie in der Erwartungshaltung gehabt, dass es ein neues Slasher-Meisterwerk wird. Allein durch die Kornmaske, durch die Corny Maske vom Killer, Frando, der äußerst unbrutal und ungory seine Kills vollendet. Storyline haben wir alle schon 5 Milliarden Mal gehört. Wieder eine corny Gen Z Jugendgruppe, wie du auch vorhin gesagt hast in I Know What You Did Last Summer. Kann man absolut skippen. Also das war irgendwie Thanksgiving auf wirklich komplett Wish bestellt. Und ja, Bruder, Clown-Masken ziehen nicht mehr. Der Trailer sah echt cool aus, aber ich rate jeden davon ab, den Film zu schauen, wenn man einen guten Slasher sehen will. Also es war sehr enttäuschend, da war ich echt sauer, dass ich dafür Geld ausgegeben habe.
Du hast ganz am Anfang die Serie Derry erwähnt.
Ja.
Die Serienverfilmung von der It Story. Und die Derry-Serie hat ein Teaser-Bild gepostet, also wie soll ich sagen, ich weiß nicht, wo das produziert wird, Prime oder sonst wo, keine Ahnung. Die haben ein Bild gepostet von dem Cover zu der Serie.
HBO.
Und die Diskussion hat eine Riesendiskussion entfacht, weil die Leute gesagt haben, das Bild, was dort gemacht wurde, das war wie so ein gezeichnetes Bild von so einer typischen Familie in den 50er Jahren, die irgendwie so lacht und das hatte so einen leichten, unheimlichen Unterton. Die haben alle gesagt, dieses Bild ist KI generiert. Und es war eine Riesendiskussion generell im Kino die letzten Jahre, weil immer mehr so auf KI gesetzt wird. Weißt du, entweder bei einer Korrektur von Sachen, dann werden Poster mit KI erstellt, zum Beispiel bei, wie hieß der Film letztes Jahr, den wir reviewed haben, über diese Talkshow in den 70ern?
Late Night with the Devil, ja.
Late Night with the Devil. War am Ende für mich ein enttäuschender Film, aber interessantes Konzept. Aber das Problem ist, im Intro gibt es dann halt wie so Logos oder so Sachen, die gezeigt werden, wurden mit KI erstellt. Und der Regisseur wurde dann übelst geflamed, wie das sein kann, dass KI verwendet wird. Und es wird auch immer mehr verwendet werden. Immer mehr Filme setzen auf KI, sei es fürs Marketing oder leider auch beim Filmen. Und
ja, einfach Geld zu sparen auch vielleicht, ja.
Auch um Geld zu sparen, Leute nicht zu bezahlen und generell für die Verblödung der Menschheit zu sorgen. Und gerade bei Filmpostern wird immer mehr KI eingesetzt. Und jetzt letzte Woche ist der berühmte Filmposter-Künstler Drew Struzan gestorben, der damals die ganzen Star Wars-Poster gemacht hat, die Indiana Jones-Poster gemacht hat und auch das legendäre Poster von The Thing gemacht hat. Und deswegen habe ich mir für dich eine Challenge ausgedacht, einen weiteren Turnierbaum erstellt.
Geil.
Und zwar wirst du heute das beste Horrorfilmposter aller Zeiten küren.
Jawohl, so. Alter.
Let the fight begin!
Und ich habe mir eine Bracket hier rausgesucht, wie du sehen kannst, geil. Alter. Ich lasse ein paar Leute gegeneinander antreten. Wir werden jetzt natürlich, wir haben das vor 2 Jahren mit Musik gemacht, mit den Horror-Themes. Das ist für einen Musikpodcast natürlich eine gute Wahl, aber A, sind viele Poster sehr bekannt. Und was ich machen werde, ich werde direkt, wenn die Folge rauskommt, auch meinen Instagram-Poster zu bringen. Und ich werde auf einem Slide alle erwähnten Filmposter bringen. Das heißt, wenn ihr diese Folge hört, könnt ihr jetzt auf mein Instagram gehen, den Poster der neuen, also auf das Vibe mit Visi Instagram gehen, den Poster der neuen Folge raussuchen. Und da werdet ihr schön aufgereiht alle Poster sehen, über die wir gleich sprechen. Damit, wenn ihr das hört und ein bisschen mitentscheiden wollt, mitraten wollt, könnt ihr das machen, weil dort alles zu sehen ist.
So, mein Lieber. Ich schau aber auch, ne? Nicht, dass ihr nur denkt, dass ihr nichts wisst. Ich kann auch Sachen nicht wissen. Ich schau trotzdem im Hintergrund.
Ich werde dir jetzt immer ein Zweierpaar zuschicken bei WhatsApp, damit du das direkt, weil ich mir die Bilder natürlich alle abgespeichert habe. Ja. Ich bin vorbereitet. So. Und die erste Runde, also ich könnte jetzt eigentlich ich habe wirklich nur Banger rausgesucht.
Yeah.
Ich habe nur Banger rausgesucht und das Problem ist auch, ich wollte zum Teil vielleicht auch neuere Filme nehmen, aber das ist, Bro, die neuen Horrorfilmposter sind einfach nicht so krass wie damals. Yeah. Die sind einfach nicht so krass und deswegen im Kampf gegen KI und gegen diese menschenverachtende, künstlerhassende Scheiße werden wir jetzt einfach eins von den Goat-Postern aussuchen lassen, beziehungsweise die Entscheidung liegt wieder an dir. Deswegen schicke ich dir, ich werde jetzt nicht nennen, was alles noch kommt.
Nee.
Du sollst ganz frisch sehen, was jetzt kommt. Ich werde dir die Sachen zuschicken, 2 Sachen bei WhatsApp. Das erste Aufeinandertreffen ist der Gewinner, was die Musik angeht, vom letzten Turnier, The Exorcist und Evil Dead. Ich habe sie jetzt geschickt.
Ja, kannst du den Exorcist direkt weiterlassen. Für mich eins
Exorcist
der geilsten Poster Filmposter durch die lilane Schrift auch. Ich liebe das.
Eins der legendärsten Poster, extrem einfach. Einfach nur der Exorzist, der vor dem Haus steht und das Licht auf ihn scheint. Unfassbar simples, aber legendäres Poster. Und natürlich der Evil Dead von der Frau, die in den Boden reingezogen wird von einer Hand, die sie am Hals hat, auch ein legendäres Poster. Aber du sagst, der Exorzist geht weiter?
Ja, ich, also übel geiles Poster von Evil Dead. Ich mag dieses Cartoonige so ein bisschen eher weniger. Also es ist so, oder halt sehr so, wie so Ölfarben gemalt. Ich mag dann doch eher so ein bisschen die ein bisschen näher am Film wirklich sind.
Jetzt wird's brutal, mein Lieber. Zwei Lieblinge, die aufeinandertreffen. Halloween und Scream.
Das ist wirklich
schön. Halloween, das legendäre Poster mit dem, eins der legendärsten Horrorposter aller Zeiten, mit dem Kürbis, der schon in der Form ist wie das Messer, wie die Hand mit dem Messer. Ein unfassbar kreatives Poster, auch wichtig bei den Horrorfilmpostern, das wird immer wichtiger werden, die Taglines, die dazu gehören. The Night He Came Home.
Ja.
Und das Scream-Poster, ein immer wieder gern verwendetes Motiv mit der, hier ist es Drew Barrymore aus dem Opening mit ihren großen, das Poster ist in schwarz-weiß, nur ihre Augen sind blau gehalten, der große Schock.
Ja.
Mehr muss man nicht wissen. Auch ein legendäres Motiv.
Ich sage tatsächlich Halloween, weil
ja,
meiner Meinung nach ikonischer und ja, das ist so. Ich weiß es nicht. Also dieser Kürbis, dieser spitze Kürbis gepaart mit diesem Messer, mit diesem Bling unten an der Spitze vom Messer. Ich fand das schon immer geil als Kind, auch den Font, den die da gewählt haben, fand ich immer richtig geil. Plus ich finde Scream 1 ist nicht das beste Scream-Poster aus der Franchise, meiner Meinung nach.
Okay, was ist das für dich?
Das ist das zweite.
Damn, okay.
Das finde ich geiler.
Okay,
krass. Weil Drew Barrymore hat ja doch eine
kürzere Rolle.
Kürzere Rolle, genau.
Ich habe trotzdem probiert, etwas nicht nur komplett Altes zu nehmen. Deswegen das nächste Aufeinandertreffen ist Saw und The Thing. So, ich habe es jetzt geschickt. Jetzt kannst du es sehen. The Saw natürlich. Auch ein relativ minimalistisches Poster mit der bekannten roten Schrift und der Schwarz-Weiß-Kopf in dieser brutalen, in diesem brutalen Gerät, in dieser brutalen Maske, die den Film legendär gemacht hat. Wenn der Schlüssel nicht gefunden wird, dann reißt es dir den Oberkiefer auf. Und natürlich, ich habe ihn vorhin erwähnt, Drew Struzan, der dieses geniale The Thing-Poster gemalt hat, einfach mit diesem Menschenmann in dem gezeichnetes Cover, der Mann in dem Winterparker und das Licht, was dort aus seiner Kapuze herauskommt und die Winterkristalle im Hintergrund. The Ultimate in Alien Horror.
Boah, das ist schwer. Zwei ganz unterschiedliche Poster. Aber ich muss mit Saw gehen, Bruder.
Damn.
Ich muss mit Saw gehen, weil ich liebe dieses generell diese Jigsaw-Falle mit diesem Lock im Gesicht. Das ist eins meiner.
Das ist krass, das hätte ich nicht gedacht, aber Saw hat auch schon bei der Soundtrack-Sache gut abgeschnitten. Ja. Das war ja dann auch schon im Finale, glaube ich.
Ja. Ja. Nee, ich gehe tatsächlich mit Saw, aber The Thing ist
crazy.
Das kann man sich so ins Wohnzimmer einfach hängen, weil das stylisch aussieht. Aber ich würde tatsächlich so, was so mehr Horror in mir auslöst, jetzt unabhängig vom Film, das wird ja sowieso jetzt nicht bewertet, aber ich feiere dieses Farbspiel auch bei Saw sehr.
Dann machen wir weiter. Zwei ikonische Poster. Wir haben heute viel über It gesprochen und deswegen wird es das Poster von It sein, aber von der Version von 1990, ein legendäres Ding, was jeder Horrorfan kennt, und ein anderes Poster, was eigentlich schon noch legendärer ist, und zwar von Jaws, der weiße Hai.
Boah, das ist schwer.
Der weiße Hai-Poster kennt jeder mit dem Hai unten und der schwimmenden Frau. Ein Motiv, was absolut legendär geworden ist in der Filmgeschichte. Aber natürlich auch das It-Cover, was mir persönlich jahrelang Albträume zubereitet hat, ja, weil einfach die rote Schrift und Pennywise, der dort ja, über die Ecke drüber guckt, der unfassbar gruselig aussieht. Für mich zwei, wenn es nur um Poster geht, zwei Meisterwerke. Aber du entscheidest.
Boah, Bruder, ich würde, das ist sehr schwierig, aber ich würde sagen, Jaws ist generell für mich eins der ikonischsten Filmposter generell, auch außerhalb des Horrorgenres. Ich würde mit Jaws gehen, tatsächlich. Ich liebe diesen roten Schriftzug und diese Größe vom Hai, wie das Filmposter dominiert. Ja, es muss Jaws sein, meiner Meinung nach.
Okay, dann ist Jaws weiter in der nächsten Runde. Jetzt kommt einer deiner Lieblingsfilme, der sich schlagen muss gegen eins der wirklich legendärsten Poster aller Zeiten, generell in der Filmgeschichte, und zwar A Nightmare on Elm Street gegen Alien.
Ja. Boah, das Alien-Poster ist so geil. Das ist richtig, richtig geil.
Also für die, die es jetzt nur hören und nicht sehen, der Nightmare on Elm Street-Poster ist auch gezeichnet oder beziehungsweise gemalt. Man sieht da ein Mädchen im Bett, weil es geht ja um Freddy Krüger, der im Traum kommt, um dich zu killen. Ein Mädchen im Bett mit aufgerissenen Augen und dann über ihrem Kopf so eine Art Totenkopf, fast schon Totenkopfgesicht, was dort aus dem Nichts kommt, und die legendäre Messerhand von Freddy, die schon bereit ist, sie in die Traumwelt zu ziehen, mit der berühmten Font, die jeder kennt, und natürlich das Alien-Poster, was wirklich, wirklich bekannt ist, mit dem Ei, mit dem Facehugger-Ei, was dort langsam aufgeht, und diesem grünen Lichtschein, der herauskommt, und mit der vielleicht bekanntesten Tagline aller Zeiten: In space, no one can hear you scream.
Schwierige Sache. Das ist wirklich schwierig, das auch zu trennen, weil ich ja gar nicht im Alien-Franchise.
Es geht hier rein um Poster.
Ich weiß, deswegen.
Aber ich finde, ein Nightmare on Elm Street Poster muss ich nicht verstecken. Das ist auch sehr ikonisch. Nee. Also.
Boah. Schwierig. Schwierig. Ich würde sagen, damit man mir nicht unterstellt, dass ich das aufgrund des Films auch weiterlasse, das Alien-Poster ist schon verdammt geil. Das geht übertrieben hart, auch mit den Farben und mit dem Slogan. Lassen wir Alien weiter.
Dann ist Alien weiter. Harte Entscheidung, aber ich verstehe es, ey, es ist unfassbar.
Aus dem Sinn der Ästhetik ist Alien somit das Härteste, was man machen kann mit diesen Neonfarben und so.
Ja, es kommen noch Verbrecher, ja. Mein Lieber, es kommen noch Verbrecher. Ja. Das nächste ist auch ein hartes Aufeinandertreffen. Eins von diesen Postern hängt bei mir in der Küche. Mhm. Und das andere ist auch ein absolut klassisches Bild. Und zwar Hellraiser gegen Silence of the Lambs, das Schweigen der Lämmer.
Beide.
Das Hellraiser-Poster natürlich mit Pinhead. Mit dem Pinhead-Kopf, der dort die Box hält. Demon to some, angel to others. He'll tear your soul apart. Eine der berühmtesten Zeilen aus dem Film. Und natürlich das Schweigen der Lämmer-Poster, was man wirklich kennt, weil einfach dieses weiße Gesicht von Jodie Foster und der Totenkopffalter auf ihrem Mund. Besser könnte man eigentlich Filmtitel und Inhalt des Filmes nicht visualisieren. Zwei absolute Klassiker-Poster.
Schwer.
Und also, ich würde sogar behaupten, das Scream-Poster hat so ein bisschen sich Inspiration geholt von dem Schweigen der Lämmer-Poster mit dem großen Gesicht da drauf und den weit aufgerissenen Augen.
Ich muss mit Silence of the Lambs gehen, Bruder. Jetzt mal abgesehen davon, dass ich Pinhead nicht so cool finde. Aber Silence of the Lambs ist so ein geiles Motiv und so iconic, das Motiv. Wenn ich an Horror denke, dann denke ich unter anderem an Silence of the Lambs.
Es ist ein unfassbar geiles Cover und ich liebe, ich weiß nicht, wie, ich liebe die Schrift von diesem The Silence of the Lambs. Das geht irgendwie todeshart, dass alles klein geschrieben ist. Das ist unfassbar krank. Ja,
das ist super ästhetisch.
Ich glaube, obwohl das Poster bei mir in der Küche hängt, ich glaube, ich hätte dieselbe Wahl getroffen.
Ja.
So. Das nächste, auch eine ikonische Horror-Franchise und vielleicht die Franchise mit den besten Postern am Stück, also wo die Poster konstant Quality sind, und zwar die Freitag der 13. Reihe.
Okay.
Die haben unfassbar geile Poster, aber ich habe mich nicht für den ersten Teil entschieden, mit der Silhouette, mit dieser Mörder-Silhouette und diesem Campingplatz in der Mitte, sondern ich habe mich entschieden für das Motiv, was in der Franchise am berühmtesten ist, und zwar die blutige Maske auf dem Poster von Teil 4, The Final Chapter, gegen The Shining, das gelbe Poster. Die Vito verzieht ja schon das Gesicht. Zwei extrem legendäre Motive. Ich finde nämlich auch das Final Chapter Motiv ist extrem berühmt. Als ich in Amerika war, in Los Angeles, es sind so viele Leute auch in den Universal Studios mit einem T-Shirt rumgelaufen, wo das Cover von The Final Chapter drauf ist, mit der Maske, die im Blut liegt, mit dem Messer durch das Auge. Das ist eigentlich das berühmteste Jason-Image, was es gibt.
Ja.
Und,
so.
Und dann natürlich The Shining Poster, dieses typisch gelbe Poster mit diesem komischen Gesicht in der Schrift, was eigentlich auch ikonisch ist, weil es gibt keinen anderen Horrorfilm, der ein gelbes Poster hat. So.
Weißt du, was ich sagen muss?
Ja.
Ich fand das Shining Poster nie so krass, wie der Film es eigentlich verdient, meiner Meinung nach.
Ja, okay, das kann ich verstehen. Das kann ich verstehen.
Aber ich muss auch sagen, ich habe also für mich nicht das beste Friday-Poster.
Oh, okay.
Ja. Weil da gibt es noch sowas wie Jason Takes Manhattan. Das ist eins der geilsten Horrorfilm-Poster all time.
Ich weiß, das stimmt. Das hängt bei mir auch in der Küche.
Ja.
In diesem I Love New York, was dort mit der Machete durchgesägt wird.
Genau, es gibt aber noch eins. Da ist ja, da sticht der über, also ich weiß nicht, durch oder, nee, über diese Skylines mit so großen Menschen neben dem Hintergrund.
Ja, stimmt, alles, ja, das gibt's auch, ja.
Ist alles rot, also alle, New York has a new problem, es steht da fett drum.
Genau.
Das ist todeshart.
Ich finde, die Reihe hat eine unfassbar viel geile Poster. Ja, ich mag auch das Poster von Teil 5, auch wenn ich den Film erst finde. Ich,
irre.
Ja, ich liebe das Poster von das Poster von Jason X, geht auch todeshart mit dem Metallic Jason, mit diesen, oh, das geht unfassbar hart. Aber ich habe das Poster ausgewählt, weil es das berühmteste Bild aus der gesamten Reihe ist irgendwo. Also das berühmteste Motiv, deswegen habe ich es gewählt. Mehr auch als das erste. Aber ja, ich bin deiner Meinung tatsächlich. Ich habe nie gefunden, dass das Poster von The Shining zu dem Film passt. Aber alleine dadurch, dass es so speziell ist, ist es was Besonderes.
Ja. Ich gehe aber mit Friday. Einfach.
Okay. Nice.
Er war sexy gemacht, finde ich, mit dem Messer durchs Auge von der Jason-Maske. Das ist geil. Und es ist sehr blutig. Spiegelt die Filme auch gut wieder. Aber.
Und das letzte Aufeinandertreffen. Auch eins der also zwei Poster, die eher textlastiger sind, wo der Text eine große Rolle spielt. Eins davon wäre schon für mich Kandidat auf den großen Titel, aber ich will dich gar nicht beeinflussen. Das ist zum einen George Romeros legendäres Dawn of the Dead und der große Klassiker The Texas Chainsaw Massacre.
Wow. Ja, ja, ja.
Beides Poster, die vor allem speziell sind, weil ihr Text so gut ist.
Ja.
Gerade bei The Texas Chainsaw Massacre, wo man
das Face Text sieht,
nachdem er die Frau aufgehängt hat. Who will survive and what will be left of them? Perfekt für einen Kettensägenfilm. Und natürlich das Dawn of the Dead Poster, was durch die ikonische Schrift und durch diese blutigen Glatzenkopf auch legendär geworden ist und auch eine extrem bekannte Tagline. When there's no more room in hell, the dead will walk the earth. Legendärer Satz aus dem Film.
Boah, schwer.
Wie gesagt, es geht hier um Poster, nicht um Filme.
Nee,
das ist auch
nee,
ganz
nee,
wichtig.
Nee. Ich würde tatsächlich mit Dawn of the Dead gehen. Das ist ein richtig, richtig geiles Poster, Bruder.
Das überrascht mich jetzt, okay.
dieses Lilane im Hintergrund und der Satz ist geisteskrank geil.
Das überrascht mich, das ist crazy.
Also,
das ist krass. Es ist ein extrem gutes Poster, aber für mich wäre wirklich TCM-Anwärter auf den Titel gewesen. So.
Echt?
Einfach, ja, doch, tatsächlich.
Ich finde den auch iconic, aber ja, ich darf,
alles gut,
nicht, so, ich darf
gut.
Nicht so denken, dass ich Leatherface genial finde. Aber ich muss so denken, so weißt du, selbst bei diesen Klassikern, viele haben krassere Poster noch verdient, als sie bekommen haben. Die sind iconic und die sind wahrscheinlich damals so eingeschlagen wie so eine Bombe. Das spoilert auch was wir im Film bekommen, also ganz klar. Mhm. Mhm. Aber auch bei Shining, ich denke nicht daran, boah, das Shining-Poster ist jetzt so geil, weil der Film so brillant ist.
Ja.
Ich finde nicht. Ich finde, es gibt andere Filmposter, die sich einbrennen, die viel mehr einbrennen, die vorher in die Liste gekommen sind, auf jeden Fall.
Jetzt nach der ersten Runde fehlt dir etwas? Ich konnte natürlich nicht alles mit reinnehmen, ich wollte 16 ja. Kandidaten nehmen, aber sowas wie die Fliege zum Beispiel ist halt sehr ähnlich für mich zu Alien, weißt du?
Ich finde, ja. Fly ist sehr, sehr krasses Poster, Bruder.
Mit diesem Pod, der aufgeht. Aber der hat das Ding ist nur, von der Art her, ist es ähnlich zu Alien.
Ja.
Ja. Deswegen habe ich mich dann für Alien entschieden, was dann doch noch mal ein bisschen bekannter ist.
Ich weiß nicht, ich überlege gerade von den Classics, die ich liebe.
Night of the Living Dead, okay, ja.
Ja.
The Descent ist auch super, wo dann aus den Menschen so ein Totenkopf gemacht wurde, aus den Mädels, weißt du?
Ja.
Aber es war nicht gut genug, wo ich sagen würde, ich nehme das mit rein. Poltergeist ist auch noch bekannt mit dem Mädel vorm Fernseher.
Aber Poltergeist ist ein gutes Poster, oder?
Ja, aber ich würde die anderen noch mal davor packen.
Ja, okay.
Man hätte dann auch so über so Rand-Horrorfilme nachdenken können. Also Rand im Sinne von, man denkt nicht sofort an Horrorfilme, so wie das American Psycho Poster ist auch sehr, sehr... sehr ja, bekannt.
Das ist sehr iconic. Oh, ich habe einen Anwärter. Vielleicht nicht. Es geht auch in die Silence of the Lambs Richtung. Das hätte vielleicht, ich finde das Candyman-Poster von 92 brutal, Bruder.
Ich weiß, daran habe ich auch gedacht, aber ich dachte, wir haben so viel mit den Augen schon, weißt du, Silence of the Lambs und Scream, deswegen habe ich das mal rausgelassen.
Ich wollte verschiedene Arten von Postern nehmen. Scream zum Beispiel.
Okay, krass. Ja, da mit der Biene noch am Auge.
So geil.
Aber das sonst? Suspiria Remake Poster ist cool, das Dracula Cover ist sehr, sehr cool. Exorcist oder Halloween?
Boah, Bruder.
Das könnte schon fast ein Finale sein.
Das ist ein Finale. Nicht nur bei der Musik, ey.
Na, da hast du Halloween ja schnell rausgekickt.
Ich weiß. Da hast du mir aber auch ein unfaires Matchup gestellt. Ja, ich gehe mit Halloween, Bruder. Das ist so das schreit doch Horror, das schreit Herbst, das schreit Halloween.
Dann ein kleines Rhyming-Ding fast. Saw oder Jaws?
Boah, Jaws, auf jeden Fall.
Okay, der Hai schwimmt in die nächste Runde.
Das ist
der Hai schwimmt eigentlich ins Halbfinale.
Das Poster ist besser als der Film.
Ja. Ich mag Jaws, aber ich finde nicht, ich liebe es nicht so krass.
Ja.
Alien oder Silence of the Lambs? Das ist gottlos.
Ja, das ist fies.
Beides von der Posterdarstellung her, beides unfassbar gelungene Dinge.
Boah, ich würde sagen, Silence of the Lambs, Bruder.
Mm.
Einfach
crazy.
Weil ich es mehr mit Horror verbinde, mehr mit. Ich finde es einfach geil mit dieser hellweißen Haut von Jodie Foster und diesen roten Augen.
An der Stelle, Leute, weil es ein perfekter Film ist, einer von den wenigen Filmen, wo ich sagen würde, der ist perfekt. Ich sag nicht einer. Es gibt Filme, die würde ich als besser betrachten, aber es, das ist für mich ein Film, wo ich würde nichts ändern. Das ist für mich ein perfekter Film.
Ja.
Deswegen war ich auch Hannibal Lecter letztes Jahr. Jetzt bei dieser Best-of-Cinema-Reihe, die immer wieder Klassiker ins Kino bringen, ab dem 2. November ist Silence of the Lambs im Kino wieder. Also, wenn ihr einen der besten Filme aller Zeiten im Kino sehen wollt, dann ab dem 2. November habt ihr Zeit. Guckt in eurem Kino nach, ob die das spielen, weil ich werde definitiv hingehen, Bruder. So.
Wenn ich würde den auch nochmal gerne auf der Leinwand sehen.
Absolut. Ich werde auch meine Eltern zwingen, zu gehen, weil ich weiß, die haben den beide damals im Kino gesehen. Meine Mom hatte Angst, auf Toilette zu gehen. Die hat meinen Vater gebeten, mit ihr auf Toilette zu gehen, weil die so einen Schiss hatte nach dem Film. Und deswegen werde ich gucken, ob wie sie reagieren.
Goated-Film.
Das letzte Viertelfinale. Freitag der 13. Teil 4 oder Dawn of the Dead.
Ich bin irgendwie angetan von dem Dawn of the Dead Poster.
Es ist ein absolut legendäres Ding.
Es ist ein unfassbar
legendäres Ding. Und der Film ist eigentlich schon für mich auch der beste Zombie-Film aller Zeiten.
Also. Ja. Nee, nehmen wir den. Wie gesagt, okay. Weil ich habe ein Friday Poster, das mir mehr gefällt.
Dawn of the Dead. Jetzt habe ich wohl reingekackt. Na gut, Dawn of the Dead geht weiter. Und jetzt stehen die Halbfinals. Halloween oder Jaws?
Damn. Also, ich würde das gerne trennen in was ist das bessere Movie-Poster?
Also die Entscheidung würde mir leichter fallen als Halloween gegen Exorcist, sag ich dir, wie es
ist. Ja, weil ich finde vom allein, was ist das ikonischere Filmposter und das coolere Filmposter an sich, würde ich Jaws sagen. Was ist das bessere Horrorfilmposter? Halloween auf jeden Fall.
Also The Night, mit Halloween.
Ich gehe mit Halloween. The Night He Came Home schallert so rein mit diesem Font und dem Kürbis. Das sieht ja auch so aus, wie als ob der Kürbis das Messer in der Hand hat und die Maske fehlleitend zum Film auch.
Das geht unfassbar hart. Eine der geilsten Darstellungen. Auch die Halloween-Font von dem Titel ist so legendär.
Ja, mit diesem Hintergrund, mit dem orangenen.
Mit der Umrandung, ja.
Mit der orangen Umrandung. Goated.
Ja, das andere Halbfinale. Silence of the Lambs oder Dawn of the Dead.
Ich muss mir Trying Dilemma geben, Bruder.
Crazy. Ja. Es ist ein unfassbarer Brecher. Das ist ein geisteskranker Banger.
Ja.
Das ist so iconic. Dann steht das Finale. Halloween gegen Silence of the Lambs.
Das ist super fies, ne? Also.
Ich wollte, dass du auch noch ein bisschen knobeln kannst, ein bisschen nachdenken musst.
Das ist super fies. Ich muss jetzt einfach danach gehen, was ich schöner finde.
Es gibt kein richtig oder falsch, alles gut.
Also. Weil bei dem Film ist klar, wenn ich so an den Film denke, was mich am meisten geprägt hat. Aber ich muss sagen, was würde ich mir von den beiden aufhängen, so, weil ich es einfach geil finde, es ist Silence of the Lambs, Bruder.
Okay, krass.
Ich finde das übertrieben geil, fand ich schon immer geil, dieses Poster.
Wir haben einen Gewinner. Ja. Das Schweigen der Lämmer Poster ist das beste Horrorposter. All time?
Safe. Gehe ich mit.
Wenn du zwischen Silence of the Lambs und Friday Teil 8 wählen müsstest, Jason Takes Manhattan?
Boah. Ja, da würde ich immer noch Silence of the Lambs nehmen.
Okay, gut, dann habe ich ja jetzt kein schlechtes Gewissen.
Nein.
Silence of the Lambs, Schweigen der Lämmer, holt sich den Titel. Ein perfekter Film für mich.
The census taker once tried to test me. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
Verständliche Wahl. Für mich wäre es, glaube ich, wirklich Halloween gewesen.
Ja.
Also weil
auch völlig legit.
Ikonischer geht's einfach nicht. Für mich wäre es wirklich irgendwie gewesen, so meine Top 4, hätte ich echt gesagt, so Silence, Halloween, Texas Chainsaw Massacre Alien und Silence of the Lambs, so die vier hätte ich echt in der engeren Auswahl gehabt, weil das Alien-Ding ist so ikonisch. Das wäre echt
schon schwierig. Auch
das The Thing-Poster ist geil mit diesem Blau so, aber.
Ich habe jetzt die ganze Zeit auch irgendwie das The Fly-Poster im Kopf. Ich finde das auch übertrieben geil. Also jetzt im Vergleich von The Thing oder Alien. Das wäre noch vielleicht ein Ründchen weitergekommen bei mir, aber.
Was ich liebe, ist und hängt auch bei mir in der Küche, ist das Halloween 4 Poster. Ich liebe das, wo man so die Hälfte von Michaels Maske sieht.
Mhm.
Ich bin ein großer Fan davon. Das ist eins meiner Lieblings-Horror-Poster aller Zeiten.
Es geht auch sehr hart, ja.
Aber ja, The Fly ist geisteskrank.
Ja, also. Das ist übertrieben hart. Aber Silence of the Lambs, wie gesagt, es ist so ein Motiv, zeitloses Motiv und das, da muss man sagen, Bruder, sowas würde AI niemals hinbekommen.
Nee, auf gar keinen Fall.
So eine Tiefe und einfach so simpel, aber trotzdem goated.
Yes, G, das war die Folge.
Geil.
Das war das fünfte Halloween-Special. Wir haben auch lang genug geredet, mein Lieber. Es ist Zeit, wir müssen beide morgen arbeiten. So. Danke auf jeden Fall, dass du wie immer mit dabei bist, Bruder. Und ja, ich hoffe auf weitere gute Horrorfilme und ich freue mich schon, nächstes Jahr dann Scream 7 zu besprechen.
Auf jeden Fall, Alter. Wir haben Serien, Scream 7, hoffentlich noch weitere Banger von neuen Regisseuren. Danke, gut, dass ich dabei sein durfte.
Meine Freunde, danke fürs Zuhören. Das war das Halloween-Special 2025. Es kommen wieder Folgen, wieder neue Sachen aufgenommen. Die Sommerdepression ist over.
Sir. Right.
Goodbye.